Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ihr werdet euch vielleicht schon gefragt haben, wo bleiben die, was machen die mit der Tour, warum werden wir nicht informiert, was ist da los? Völlig zu Recht die Frage. Und ich muss an der Stelle auf jeden Fall den Thomas in Schutz nehmen, weil an ihm liegt es wirklich wahrlich überhaupt nicht, sondern an mir und meinen Urlaubsreisen und danach direkt ins sehr, sehr kalte Wasser, Arbeit gesprungen und viel zu tun und ich war einfach nicht in der Lage dazu, sagen wir, wie es ist, muss man ja auch mal sagen können. Und ich werbe um Verständnis und ich weiß aber auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer so gut sind, dass die da Verständnis für haben und sage dann deswegen jetzt nach diesem langen Anleitungssatz einen wunderschönen Gruß in den Süden nach München zum Thomas. Guten Abend.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln mal wieder.
Ja, mal wieder. Ja, stimmt. Also die letzten Male sind wir ja irgendwo, ich finde das
in auch, der Provence gewesen.
Ja, das ist auch noch so ewig lange her schon für mich. Also weißt du, das war ja jetzt, eigentlich ist das nur eine Woche und 1, 2, 3 Tage, aber das kommt mir wie eine Ewigkeit und noch viel länger vor. Vielleicht auch, weil wir uns ja so zwischendurch auch immer mal austauschen und deswegen, wir ständig im Austausch sind, aber die Sendung jetzt dann doch.
Ja. Wir können ja nicht unseren Chat auf alle Hörer erweitern.
Nee. Könnten wir aber überlegen, aber was ich weiß nicht, so eine, wie geht das? Wir machen eine Telegram-Gruppe. Das ist ja ganz angesagt, oder sagen die alten Männer. Wahrscheinlich ist es auch nicht mehr angesagt. Was sollen wir machen?
Da gibt es auch tatsächlich, also Radsport, wenn man sich da informieren will, einige interessante Kanäle.
Ja, okay. Ich habe mich noch nie mit Telegram-Kanälen beschäftigt. Ich dachte eher, wir machen einen Discord-Server auf oder machen einen Reddit oder weiß der Geier was. Aber es sind wahrscheinlich alles alte Sachen, die freshen, jungen, neuen Menschen machen irgendwas anderes, während die anderen noch bei StudiVZ rumlungern. Gut. Wir waren beim letzten Mal bei Etappe Nummer 9 stehen geblieben. Das war dann die Etappe an dem Sonntag vor dem Ruhetag. Vielleicht nochmal zusammen, das war die Bob-Dschungels-Etappe und zu dem Zeitpunkt lag Pogacar vor Vingegaard, vor Gerard Thomas, Adam Yates, Godu, Bardet, Pitcock, Mas, Paul, ich weiß noch nicht, wie man ausspricht, Paulus und Quintana, obwohl ich ja großer Fan von Education First bin. Eigentlich ein Frevel, dass ich das nicht weiß. Wir werden durch die Etappen trotzdem mal jede zumindest kurz mehr oder weniger lang ansprechen, was passiert ist, was wir für lohnenswert zu erzählen haben. Seht es uns nach, dass wir jetzt nicht, sie sind ja auch teilweise schon alt, also ich habe es eh vergessen, ich weiß ja schon noch nicht mehr, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Aber gehen mal durch.
Etappe 10.
Etappe 10
war der Dienstag. Nach Megève, genau. Ja. Also auch wieder so mittellange Etappe, 148 Kilometer. Und ja, an dem Tag wäre noch eine Möglichkeit gewesen, weil wenn wir da nochmal gucken auf den Gesamtstand, davor hatte immer noch Tadej Pogacar das gelbe Trikot. Mhm. Und für ihn wäre es da an dem Tag nochmal eine willkommene Möglichkeit gewesen, eigentlich es abzugeben. Und es hat lange gedauert, bis da diese Fluchtgruppe weggefahren ist. Und das sah zwischenzeitlich auch ganz gut aus, dass da eventuell sogar Lennart Kemner das gelbe Trikot übernehmen könnte. Hm. Aber es war dann immer, meine ich so, bei 8, 9 Minuten gerade so auf der Kippe um 10, 20 Sekunden, ob er es dann schafft oder nicht. Und zum Schluss dieser Anstieg zum Flugfeld war doch ein bisschen schwerer. Und ich glaube auch zum Schluss, weil es halt so knapp war, hat bewusst Jumbo-Visma noch versucht, ein bisschen Zeit wieder gut zu fahren im Feld, damit UAE das gelbe Trikot behält und arbeiten muss.
Ja. Ich habe gerade noch was nachgeschaut, weil ich bekam an dem Tag von einem Kollegen, nicht von einem Kollegen, den Kollegen hatte mir das nicht gesagt, sondern von einem Freund Nachricht, was denn da los, was für eine Niete, irgendwie so ein Link zu einem Zeitungsartikel aus einer berühmten Kölner Boulevardzeitung. Lennart Kemner verpasst das gelbe Trikot im Sekunden, um das er gekämpft hat. Und weißt du, als wenn Kemner jetzt an dem Tag, okay, wenn er ins Gelbe gefahren wäre, aber hätte er ja nicht die Tour gewonnen, niemals. Und das war ja auch nie sein Ziel, irgendwie die Tour zu gewinnen. Also zumindest jetzt, ne?
Ja, aber wenn man mal überlegt, also auf der Etappe nach Planche de Belleville, Super Planche de Belleville, war er schon sehr dicht dran am Etappensieg, wurde da 75 Meter vom Ziel erst eingeholt. Und wenn es da UAE meiner Meinung nach schon schlau gemacht hätte, hätte er da schon das gelbe Trikot bekommen können oder übernehmen können. Jetzt war es quasi das zweite Mal, wo sie es ihm vereitelt haben. Und wenn man überlegt, Kemner hätte nach Etappe 7 das gelbe Trikot übernommen, dann hätte er es mindestens mal bis in die Alpen reingetragen. Mhm. Das hätte natürlich auch, ja, wenn man so sagt, in Deutschland einen kleinen Radsportboom vielleicht auch wieder ausgelöst.
Ja, bin ich ja völlig bei dir, ne? Das wäre eine schöne Sache gewesen. Aber ich finde, so die Erwartungshaltung, die von Leuten oder wie das dann kommentiert wird von Leuten, die von Radsport jetzt weniger Ahnung haben, weil sich auch weniger damit beschäftigen, was ja auch gar nicht schlimm ist. Also ich gebe bestimmt im Fußball eher ähnlich qualifizierte Kommentare ab, ne? Aber so nochmal, anstatt zu sagen, egal, der hat jetzt schon zweimal fast eine Etappe gewonnen, der wäre jetzt fast ins gelbe Trikot gewesen, für so einen Fahrer ist das doch eine fantastische Leistung. Dann so
Kommentare. Das ist ja, da bin ich ja voll bei dir, also das ist absolut falsch, dann zu sagen, dass der das da irgendwie verdaddelt hat oder so, der hat halt alles probiert an dem Tag auch und war dann halt zum Schluss so ein bisschen zu schwer und hatte da auch nicht mehr die Kraft dafür, also was will man da sagen, außer den Hut vor der Leistung von ihm zu ziehen.
Genau, und dass das nicht gewertschätzt wird oder ne, dass das nicht so ankommt bei den Leuten, was das für ein Tag für den war, also einfach ein fantastischer Tag. War das nicht auch der Tag, wo dieses ARD oder ZDF Interview war oder war das bei dem... Das war doch an irgendeinem Tag, wo er dann auch so einen Reporter völlig zu Recht so ein bisschen abgekanzelt hat, den noch nicht mal den Mundschutz richtig tragen konnte.
Ja, ich glaube, das war, wo sie ihm schon gesagt haben, was sagen sie jetzt zum gelben Trikot und...
Ja, genau. Also von denen erwarte ich dann schon ein bisschen mehr, Knowledge da in Bezug auf. Nun, ja. Und vor allen Dingen, ich hätte dem Reporter erstmal gesagt, zieh erstmal den Mundschutz richtig an, bevor du mit ihm sprichst. Also sorry. Also wäre das noch nicht mal... Naja, egal. Genau, also Gelegenheit verpasst, das Trikot abzugeben. Es hatte sich dann aber hinten zwischen den üblichen Verdächtigen, also den eben schon aufgezählten Podiumsfahrern, auch wirklich so gut wie überhaupt nichts getan. Also Kemner ist natürlich auf den zweiten Platz so hochgerutscht dann, aber ansonsten Luis Leon Sanchez auch noch von Bahrain Merida hochgerutscht, aber ansonsten hatte sich auf den ganzen Plätzen überhaupt nichts getan. Das heißt also, für die Gesamtwertung war diese Etappe, jetzt mal abgesehen vom rasanten Aufstieg von Kemner, irrelevant, behaupte ich jetzt.
Ja, so wie wir es schon gesagt hatten, dieser Schlussback ist
nicht
schwer genug, um in der Gesamtwertung irgendwas auszurichten. Aber natürlich vorne in der Ausreißergruppe fand ich das sehr spannend. Also am Ende hat dann Magnus Cort Nielsen seine ohnehin schon Traumtour mit dem Gag-Trikot in Dänemark zunächst, dann mit einem Etappensieg noch gekrönt. Und ich fand das ganz faszinierend, weil zwischendrin war der im Schlussanstieg schon weg. Also war schon abgehängt, kam dann zurück. Und dieser Sprint da hoch, dieses Zweierduell mit Nick Schulz, die haben sich da die Beine verbogen.
Ja, da passte nicht mehr viel rein. Da haben die Wattmesser mal geglüht. Was sagst du so zum Team Education First, so generell bei der Tour? Also die haben ja so ein bisschen die Outlaw-Truppe vielleicht, nachdem Rubegato Uran ja schon relativ früh sind jetzt sich nicht unbedingt so als hervorgetan hat, als derjenige, der dann um den Gesamtweg mitfahren wird, machen sie eigentlich das, wie ich finde, sehr, sehr Gute draus aus dieser Tour.
Ja, ich würde sagen, viel Licht, kleines bisschen Schatten, also viel Licht, weil sie haben eine Etappe gewonnen und hatten ja auch enorme Fernsehpräsenz die ersten Tage. Das war traumhaft, wo dann Magnus Cort Nielsen als Däne in Dänemark mit dem Bergtrikot rumgefahren ist. In der Gesamtwertung glaube ich nicht, dass sie da jetzt große Ambitionen hatten. Mhm. Aber klar, der einzige Wermutstropfen für sie ist vielleicht, dass sie da an dem Tag auf der Roubaix-Etappe sich selbst im Weg gestanden sind, das gelbe Trikot mit Nielsen Paulus zu übernehmen.
Ja, und Bert Joll hat ja auch so manche, also Fernsehpräsenz hatten sie echt, also sogar dafür, dass sie nicht so viel an Ergebnis erzielt haben bisher, also recht viel. Ich fand, die hat man sehr oft gesehen.
Ja,
also. Und das ist ja, wenn du nicht gesiegen kannst, also wenn du nicht den Gesamtführenden stellen kannst, ab einem gewissen Zeitpunkt, die das klar ist, dann ist das ja zumindest auch ein Ziel, was du haben musst als Mannschaft, die da ja einen Sponsor hat. Gesamtklassement habe ich schon kurz zusammengefasst. Kommen wir zur 11. Etappe von Albertville nach Col du Granon. Das war die Etappe, auch wieder eine Bergankunft. Und da sage ich mal, war diese Etappe schon der richtige Wendepunkt
der ganzen Geschichte? Ja, vielleicht die Entscheidung bei dieser Tour de France, wenn man so die Etappe anguckt, war die schon vom Profil her eigentlich dazu gemacht, frühzeitig auch anzugreifen mit der Taktik, wie wir sie in der letzten Sendung schon besprochen haben, wie es hätte Jumbo-Visma eigentlich anstellen sollen. Genauso haben sie es auch gemacht. Also sie hatten vorne in der Spitzengruppe Wout van Aert drin und die waren halt weit genug weg und dann haben sie ja im Col du Telegraph drin schon das Feld auseinandergefahren. Und dann war eigentlich nur noch Pogacar, Vingegaard, Geraint Thomas und Primoz Roglic übrig. Und ja, da haben sie wirklich alles auf Pogacar geworfen, was sie hatten. Roglic attackiert, Vingegaard attackiert und Pogacar hat da, ja, 5-6 Mal solche Attacken pariert. Und da sah es schon so ein bisschen so aus, zumindest, dass sie aus dieser Aktion nichts wird. Also sie hatten da keinen Erfolg, also hat alle Attacken abgewehrt. Aber für meinen Geschmack hat er dann selbst zu viel gemacht. Also ist er selbst so ein bisschen in die Gegenoffensive im Galibier gegangen. Lange von vorne gefahren auch, wo da scheinbar auch Gegenwind drauf war. Also hat er Vingegaard natürlich keinen Meter mitgeführt. Ja.
Auch und, ist clever gemacht von Vingegaard. Also Jumbo ist an dem Tag, finde ich, sehr, sehr clever gefahren.
Sehr, sehr clever, ja, muss man sagen. Und letzten Endes, im Endergebnis hinterher ist immer einfach zu sagen, hätte er vielleicht anders machen sollen, aber dass er da auch immer auf Primoz Roglic reagiert hat, war letzten Endes ja ein Fehler, also weil der wäre, wenn er, selbst wenn er weggekommen wäre, der wäre nirgendwo hingefahren an dem Tag, wenn man sich ja anguckt, wo er A, an dem Tag im Ergebnis gewesen ist, also hat kam da mit 11 Minuten 31 Rückstand ins Ziel, hätte ich mir erwartet, auch von der Teamleitung von UAE, dass die sowas besser einschätzen können und ihren Fahrer dann einbremsen. Mhm. Also, dass die halt, ja, sagen, oder wie soll man sagen, das einschätzen können, dass Primoz Roglic einfach nicht die Gefahr ist für Pogacar und ihm auch klar machen, dass er bitte auf den nicht reagieren soll.
Ist das auch, klingt jetzt anders, als es, zumindest beim ersten Hören anders, als es gemeint ist. War das eine persönliche Sache auch? Die zwei sind befreundet, oder kennen sich gut über lange Zeit, dass man ausgerechnet den dann nicht fahren lassen möchte, vielleicht auch so auf persönlicher Ebene untereinander, dass das ihm dann vielleicht im Weg stand. Sagt, nee, komm, den kann ich jetzt nicht weglassen, der wird mir das nächste halbe Jahr beim Training unter die Nase reiben.
Das glaube ich nicht. Also, dass da irgendwie nationaler Futterneid irgendwie eine Rolle gespielt hat.
Ich meine das gar nicht so böse. Weißt du, das wäre wie wenn wir zwei irgendwo am Berg fahren würden. Hm. Ich würde dich auch ungern ziehen lassen. Aber nicht, weil ich dich nicht mag, oder also eher so eben deswegen. Aber ja, dann, nee, das darf auch eigentlich nicht sein. Dafür sind sie Profis. Und wie du sagst, das ist ja noch vollkommen richtig. Dann muss das Team einfach sagen, ey, hör auf. Mach nicht.
Das ist natürlich auch schwierig, wenn du eine Mannschaft hast, die dir überlegen ist und zwei Fahrer oder zwei Karten fürs Gesamtklassement zum Spielen hat, dann als Einzelner darauf zu reagieren, klar. Aber letzten Endes denke ich, es war einfach Übermut von Pogacar, der sich wahrscheinlich am Galibier und am Telegraph super stark gefühlt hat, aber vielleicht auch nicht die Erfahrung hat und ja, fällt vielleicht auch wieder auf die sportliche Leitung zurück, die ihm dann einfach sagen müssen, nimm jetzt mal raus oder da kommt noch so ein richtiger Koloss am Ende, weil man hat dann gesehen, als es dann ja in die Abfahrt ging, wurde dann Wout van Aert eingeholt und der hatte auch sogar noch wieder Primoz Roglic zurückgefahren zu Pogacar und Pogacar hat dann ja noch so in die Kamera gewinkt und keine 10 Minuten später, ja, war im Prinzip...
Wurde für ihn abgewunken.
War es Stillstand, also ja. Da ist einer nach dem anderen an ihm vorbeigefahren und ja, mich hat das so ein bisschen daran erinnert, also das letzte Mal, dass man ein gelbes Trikot so einbrechen sehen hat, war eigentlich 2006 Floyd Landis damals.
Ja, stimmt. Hungerast hatten wir, glaube ich, auch bei uns mal kurz thematisiert, ob das eine Möglichkeit wäre.
Das sah fast so aus, ja.
Ne, weil dann, also jeder, der das mal hatte, ich hatte das einmal in wirklich sehr, sehr schöner Form, nachträglich schöner Form, dass man mal merkt, wie sehr einem da der Stecker gezogen wird. Aber ja, du sagst, das war der entscheidende Tag vielleicht der Tour. Aber erstmal möchte ich noch sagen, eine schöne Etappe. Also so von der Führung her und so weiter. Also fand ich eine Traumetappe, auch der letzte Anstieg nochmal. Dann noch, was wäre erst gewesen, wenn Ineos nochmal richtig, richtig mit Alarm gemacht hätte? Weil die haben sie ja noch relativ zurückgehalten.
Ja, aber gut, ich finde, die sind schon taktisch schlau gefahren. Geraint Thomas hat das ganz gut gemacht. Der hat am Galibier nicht jede Attacke mitgefahren von denen, sondern ist da immer so sein Tempo gefahren. Habe ich da auch mal so einen ganz schönen Vergleich gehört. Das ist wie so bei so einer Sonntagsausfahrt von so einer Familie. Also die beiden Kinder, Vingegaard und Pogacar, die cruisen da vorne immer irgendwie rum und der Big Daddy holt sie irgendwann wieder ein, also Geraint Thomas in dem Fall.
Dann hast du das eigentlich mitgekriegt mit dem Weste von Gerard Thomas, die da irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend wandert? Ich hab's nur so ganz am Rande mitbekommen.
Ja, das ist auch schon wieder so eine eigentlich ja lustige Aktion, muss man
ja
sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss mal kurz hier mich räuspern. Das mit dem Vergleich mit dem Kindern in den Big Daddy stimmt wohl. Aber am Ende, warten wir das weiter. Pidcock, den wir eigentlich vorgesehen hatten, glaube ich, für den Tag, wenn ich mich recht entsinne, der hat sich weiter hinten aufgehalten. War vielleicht aber auch taktisch ganz klug, ne, dass der ein bisschen vielleicht hat er sich nicht gut gefühlt, keinen guten Tag gehabt, hat ein bisschen Rückstand einkassiert. Ich will nicht sagen bewusst Rückstand einkassiert, aber er hat vielleicht auch da ein paar Körner mehr gespart als andere. Und das für den richtigen Tag. Und in der Gesamtwertung hat sich damit auch, das muss man ja auch sagen, Quintana und Bardet großartige Tage beide. Insbesondere Quintana, also dass der wieder nach vorne kam. Wir hatten ihn ja schon in den letzten Sendungen gelobt, beziehungsweise gesagt, nicht, dass da noch was kommt.
Da war auch der Erste, der dann da im Schlussanstieg angegriffen hat und hat es dann einfach so seinen Stiefel durchgezogen und der Tag natürlich mit der großen Höhe kam ihm absolut entgegen.
Bardet auch in guter Form. Und die zwei sind dann auch im Gesamtklassement ordentlich nach oben gestiegen, nämlich Quintana auf den 5. Rang, Gerard Thomas 4, Pogacar von 1, von 1 auf 3, Bardet hoch auf die 2 und Vingegaard hat sich das gelbe Trikot übergestülpt, der an dem Tag ja mit 59 Sekunden auf Quintana, sagtest du bereits, und wie viel war das? 11 Minuten habe ich so im Kopf irgendwie.
1:10 vor Bardet dann.
Ah ja, dann genau. 2:51. Ich hatte den Abstand zu Roglic im Kopf. 2:51 zu Pogacar. Also nahezu 3 Minuten sich rausgeholt hat und führte dann also in der Gesamtwertung 2:16 auf Bardet und 2:22 auf Pogacar. Ja, das war vielleicht, die Tour läuft ja noch, das klingt jetzt fast, als würde eine Nachbesprechung haben, wir haben noch ein paar Tage, aber das war zumindest ein Tag, der die Wende der Tour bedeutete und das war der Tag auch vor dem großen Alpe d'Huez-Tag. Alpe d'Huez, war das der Tag, wo du im Zug saßt? Erinnere ich mich dann? Nee.
Ich konnte an dem Tag auch die Etappe nicht live gucken und habe sie dann
deswegen habe ich mich
oder zwei Tage später nachgeguckt.
Deswegen habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten mit den Kommentaren dazu, weil ich, das war ja mein Alpe d'Huez-Tag und danach habe ich, was nicht ganz so geglückt ist, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ist egal, das sollt ihr im Snack hören, habe ich größere Teile der Etappe dann oder die entscheidenden Teile vielleicht, ich habe noch so den letzten paar Meter vom, wo waren die noch? Croix de Fer. Und dann Alpe d'Huez sehen können. Und ich fand, erstmal zum Drumherum, bei Alpe d'Huez muss man ja auch über das Drumherum sprechen. Also ich habe einmal, meine Frau ist auch Radsport begeistert und dann gab es diesmal so Drohnenfahrten und die meinte, da ist es, wirkt es gar nicht so voll wie sonst. Teilst du diese Einschätzung? Oder war das einfach nur, weil man immer sonst nie diese Drohnenfahrten gesehen hat und sonst es einfach viel mehr gedacht hat? Es wäre viel mehr.
Ist mir jetzt nicht großartig aufgefallen. Also ich fand, es war wie immer.
Echt? Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es wäre disziplinierter gewesen. Also natürlich, am Ende oben, ne, wo es richtig schlimm ist, da, und ich verstehe auch nicht, warum man nicht einfach das ganze Ding absperrt. Also man kann ja eine Gasse von vielleicht so 2 Metern lassen, dann können die Leute immer noch nah dran. Aber das muss eigentlich meiner Meinung nach nötig sein und möglich sein auch.
Das sind ja jetzt auch, was sind das, 13,8 Kilometer.
Ja.
Und das sollte schon im Rahmen des Möglichen sein, diese Strecke zumindest abzugittern.
Ja, mehr will ich, vielleicht auch die ersten, sagen wir mal, 5 Kilometer, vielleicht sogar 3, 4, 5 Kilometer sind ja auch nicht so, oder die letzten 2, ich glaube, die letzten 10 Kilometer würden ja vielleicht schon reichen. Naja, egal. Pidcock hat schon relativ anspruchsvoll oder eindrucksvollen Abfahrtsstil, habe ich mir notiert nach der Etappe. Also der ist da schon runtergebrettert vom Croix de la Fer.
Ja, ich fand das sehr cool, wie der da die Abfahrt genommen hat und dann mit Froome da zusammen noch nachgezogen in diese Spitzengruppe reingefahren ist. Und da hat man ja gesehen, also ist ja eigentlich ein Mountainbiker und wie der sein Rad im Griff hat, das ist allererste Sahne.
Ja, auch Crosser, er fährt ja auch letzte Saison auch, glaube ich, relativ viel Cross gefahren. Und hat sich dann das ein oder andere Duell mit Van Aert auch geliefert. Finde ich immer sehr interessant, dass die Crosser ja dann auch im Sommer ordentlich mitmischen. Und Froome, ja, das ich glaube, du hattest die Tage davor schon mal irgendwie bei uns hier im Chat, hast du geschrieben, so irgendwas mit Froome. Und da hatte ich noch gespottet, das Einzige, was der noch was Gelbes sieht, ist, wenn er bei der Eisdiele ein Zitroneneis bestellt. Insofern musste ich relativ lange schmunzeln, als der auf einmal mit da vorne auftauchte. Irgendwie habe ich mich gefreut, aber andererseits war es auch so ein bisschen, der alte Mann will nochmal mitspielen, aber kriegt es nicht richtig hin.
Ja, ich fand es schon sehr beachtlich, Dritter in Alpe-d'Huez zu werden und aus,
ja, ja,
aus der Gruppe heraus, das war schon eine super Leistung und kommt so langsam zurück auf ein gewisses Niveau, wo er zumindest wieder in der Lage zu sein scheint, um Siege mitzufahren, sagen wir mal so, nicht in der Gesamtwertung, aber doch um so Tagessiege zum Beispiel. Hm. Jetzt ist er natürlich leider ausgeschieden aus der Tour de France, jetzt kurz vor Ende mit Corona.
Ah, okay, das war mir noch, wie gesagt, die letzten Tage habe ich zu wenig mitbekommen, da bin ich auch gespannt, was ich noch alles von ihr höre. Ja, mit 37 also ich glaube nicht, dass da nochmal viel kommt. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass er seit den letzten jetzt 4 Jahren eigentlich so gut wie nichts gewonnen hat. Aber, also ich fand es durchaus sympathisch und habe mich gefreut, ihn da vorne zu sehen. Was ist noch an dem Tag hängen geblieben? Pidcock, der wirklich wie entfesselt gefahren ist und wo man eigentlich traurigerweise unten beim Anstieg in Alpe d'Huez, also als er reingefahren ist, sich schon sicher sein konnte, dass der das Ding abschießt. Also, dass da nichts mehr, also, dass die nicht mehr eingeholt werden, zumindest er und manches.
Ja, das dachte ich auch schon. Also, dass die vorne durchkommen werden mit dem Vorsprung, das war eigentlich relativ klar.
Und dann gab es halt hinten das typische, übliche Rennen im Rennen zwischen den Favoriten. Und da muss ich sagen, war der entscheidende Moment für mich, als Pogacar einmal an einer Stelle versucht oder attackiert hat, wo wirklich, also, wir hatten schon mal zwischendurch die Szene, dass irgendein Bora-Fahrer gesagt hat, also dass sie sich bei Jumbo ein bisschen zusammenreißen sollen und nicht wirklich die allerletzte Rille irgendwo benutzen wollten. Das hat Pogacar sich an dem Tag überlegt. Hier ist kein Platz, da fahre ich mal vorbei. Erinnerst du dich? Also da gab es einmal so eine Szene, wo Spalier stand und dann ist er vorbeigefahren. Da dachte ich, wie kann das denn gut gehen? Und andererseits auch wie selbstbewusst und mutig, das an der Stelle zu machen.
Ja, er hat es ein paar Mal probiert, ne? Aber so wirklich was bei herausgekommen ist ja nicht. Und wir haben es ja, also im letzten Mal schon gesagt oder in der Vorschau schon, eigentlich ist nicht Alpe d'Huez, sondern der Tag vorher am Col du Granon viel schwieriger und entscheidender als Alpe d'Huez jetzt, weil das war zum einen, war das jetzt im Prinzip eine Neuheit für alle Fahrer, weil Col du Granon wurde nur einmal gefahren, 1986 bei der Tour, und Alpe d'Huez, klar, da weiß man, was man dran hat, und die riesigen Abstände gibt es da traditionell nicht.
Aber es muss halt trotzdem gefahren werden oder es wird regelmäßig gefahren, einfach der Show wegen. Also Alpe d'Huez ist ja mehr, wie soll man sagen, wo war das? Gibt es nicht beim Eiskunstlaufen oder so? Hinterher, wenn alles stattfindet, so nochmal so ein Ride, so, nee, Eiskunstlaufen? Ich begebe mich gerade auf sehr dünnem Eis in dem Zusammenhang. Weißt du, wo die hinter sich nochmal präsentieren? Nachdem
eine Ehrenrunde, meinst du?
Ja, sowas wie eine Ehrenrunde oder hier Tour de Honneur oder so.
Schaulaufen.
Ja, Schaulaufen, glaube ich, heißt das sogar. Nee, weiß ich nicht. Ich hoffe, irgendeine Hörerin oder ein Hörer weiß das. Alpe d'Huez, ich wüsste nicht, wann das letzte Mal, außer vielleicht beim Zeitfahren, Alpe d'Huez wirklich den entscheidenden Moment gesetzt hat. Aber es gehört halt irgendwie mit dazu. Und ich finde das schön, meine Tochter hat davor gesessen, hat sich das angeguckt und dachte hat nur so, wow. Weil das ist halt schon was Einmaliges, auch wenn es nichts Entscheidendes ist. Ja, aber Pidcock hat mich gefreut, dass der gewonnen hat. Wir hatten ihn ja eh schon für eine Etappe irgendwie vorgesehen gehabt. Und Bardet hat an dem Tag leider ein bisschen Federn gelassen. Also so wie er am Tag davor sich nach oben katapultiert hat, ist er wieder zurückgefallen. Quintana auch, aber ansonsten hat sich davon auch nicht viel getan.
Nee, also die beiden, wie du auch schon angesprochen hast, Quintana und Bardet, hatten an dem Tag nicht ihre beste Leistungsfähigkeit abrufen können.
Nächster Tag, das war dann der, lass mich mal, ich bin mit so Wochentagen immer so schlecht, der 15.
Sonntag müsste das gewesen sein.
Sonntag? Der Freitag.
Kann es sein? Freitag.
Dann. Freitag, genau. Letzte Woche Freitag. Das war dann die Etappe von Nach Saint-Étienne, das kann ich aussprechen.
Von Bourg-d'Oisans.
Bourg-d'Oisans, genau. Da warst du auch unterwegs. Hatten wir, soweit ich mich erinnern kann, auch schon so ein bisschen als Ausreißer-Etappe angesehen mit diesem komischen Anstieg in der Mitte, der relativ schwer war. Viele Viele Anstiege, die einen alleine nicht kaputt machen, aber in der Summe schon einiges an Höhenmetern bedeuten. Naja, ja doch, 2000 sollte der richtigen Profi nicht aus der Reserve locken. Und ja, diese Ausreißergruppe hat es dann auch geschafft. Ne? Also die hat sich ein bisschen resultiert über die Fahrt raus. Und dann am Ende hat Mats Pedersen vom Team Trek-Segafredo es gemacht.
Kann man auch nichts anderes sagen, als dass da der wirklich stärkste Fahrer auch gewonnen hat. Ja. Also ja, das war absolut verdient. Und auch selbst mit Stefan Küng, der eigentlich sehr starker Fahrer ist, kam da dann nicht mehr hinterher.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was ich mir an der Etappe mir nicht, was ich vergessen habe, was passiert ist? Ich wüsste sonst nichts.
So klassische. Ich habe hinterher, wie gesagt, auch nur so ein bisschen immer durchgeskippt. Also nicht die ganze Etappe gesehen, sondern überwiegend das Finale. Ist mir jetzt nichts Großes in Erinnerung geblieben. Auch in der Gesamtwertung gab es da eigentlich keine Verschiebung.
Ja. Kommen wir dann direkt, machen wir direkt weiter mit Etappe Nummer 14 vom Samstag, letzte Woche Samstag, Saint-Étienne nach Mendon wahrscheinlich. Und das hat mich dann schon, also nee, wie soll man sagen, ich habe eine neue Seite eines Fahrers vielleicht so ein bisschen entdeckt, dass mir vorher nicht so klar war, dass der auch über so längere Anstiege so gut sein kann. Und der wirklich auf sein Rad eingeprügelt hat auch. Also damit, da hätte ich gerne mal die Wattwerte, oder vielleicht kann man die auch sehen bei Strava, aber die Wattwerte gesehen, weil Michael Matthews hat wirklich, wirklich, wirklich am Horn gezogen an dem Tag.
Ja, also Michael Matthews ist ja auch ein Fahrer, der bekannt dafür ist, dass er auch bei so Frühjahrsklassikern, Ardennenklassikern wie Amstel Gold Race, Flash Ballon, da war meiner Meinung, denke ich, auch schon in den Top 10 irgendwie. Mhm. Also der kann halt so kurze Anstiege wie diese Rampe da zum Schluss nach Monde, diese 2-3 Kilometer mit 10% rund, das kann der halt sehr gut und
aber ich dachte, Entschuldigung, wenn ich da an der Stelle unterbreche, ich dachte aber eigentlich, dass der Berg zu lang für ihn wäre. Also ich dachte mir so die ganze Zeit, hoffentlich reicht das. Ich hatte ihn nicht so...
Er hat es ja sehr schlau gemacht, also hat sich mit einer kleinen Gruppe abgesetzt, glaube 3 oder 4 Fahrer aus einer anderen Spitzengruppe noch, die ursprüngliche Spitzengruppe und ist dann mit einem kleinen Vorsprung auf den Rest der Ausreißer reingefahren unten in den Anstieg. Dann kam ja Betiol von hinten und er hat ihn dann auch überholt und dann dachte man schon, als Matthews da so 10, 15 Meter vielleicht noch Rückstand hatte, das war's jetzt. Absolut. Aber hat sich
da hätte ich keinen Pfifferling mehr auf ihn gegeben.
Er hat sich's einfach gut eingeteilt, kam dann zurück und hat ja hinterher auch gesagt, er wusste, dass Betiol ja erstmal diese Lücke schließen muss und dafür voll in den roten Bereich gehen muss und da hat er halt drauf gelauert, wenn er halt an ihm vorbeifährt, dass er ihn so ein bisschen in Sicherheit wiegt und dann kurz vor der Kuppe hat er dann ja zurückgeschlagen.
Abgezockt. Also wirklich im besten Sinne oder im positiven Sinne abgezockt. Hab mich irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kann das gar nicht genau beschreiben, worin das begründet liegt, aber irgendwie ein Fahrer, den ich durchaus aufgrund seines Fahrstils und so weiter Sympathien entgegenbringe.
Und ich habe es ihm sehr gegönnt, ja. Also zumal er mir an dem Tag auch meine Tour gerettet hat.
Wetttechnisch?
Ja.
Okay. Ich will gar nicht mehr wissen. Also ist jetzt doch im Plus alles wieder, ja?
Ich schick dir mal einen Screenshot davon. Also ja, okay. Das war schon wirklich eine gute Geschichte.
Wenn du schon sagst, das war eine gute Geschichte, dann ich habe eine Nachricht bekommen, ja, wenn ihr gleich hier so Live-Action-Reaction, ich werde natürlich keine Zahlen nennen, aber uiuiui, das war auch eine gute Geschichte. Da hat aber jemand dem Michael Matthews ordentlich die Daumen gedrückt. Aber mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, es war halt so ein Fahrer, den hatte man vorher gar nicht so auf der Rechnung, vielleicht für so eine Etappe, aber er hat einmal mehr bewiesen, wie vielseitig er es auch ist und hat halt gesehen in den Sprints, selbst in diesen späteren Etappen hat er gegen Wout van Aert auch ein, zweimal den kürzeren gezogen und musste sich halt was anderes einfallen lassen und so, ja, optimal.
Also ich sag mal so, wenn irgendjemand mal sagt, boah, Thomas, du hast echt keine Ahnung vom Radsport, dann kannst du ihm einfach den Screenshot davon schicken und dann sagst du so, hier steht gewonnen. Ja, also hat uns sehr gefreut. Michael Matthews gewinnt diese Etappe. Ich habe mich hier so ein bisschen verklickt. Im Gesamtklassement hat sich an diesem Tag dann unter den ersten sechs zumindest auch überhaupt nichts getan. Luis Meintjes ist durch diese, dadurch, dass er, glaube ich, auch relativ weit vorne in irgendeiner Gruppe war, ne, hat er sich da so ein bisschen nach vorne im Gesamtklassement durchgeführt.
Ja, war in der Ausreißergruppe mit drin und hat sich dadurch wieder zurück in die Top Ten auch gefahren.
Und was man natürlich auch nie vergessen darf zu erwähnen an der Stelle, dass immer noch Simon Geschke zu dem Zeitpunkt im gepunkteten Trikot fuhr. Also der Deutsche, für das Team Cofidis unterwegs seiend, hat immer noch das ja, Wertungstrikot auf seinen Schultern und hat, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, also ich habe jetzt solche Zahlen nicht im Kopf, aber gibt es irgendeinen Deutschen, also irgendwo wirst du diese Zahl wahrscheinlich gelesen haben, der schon länger als er
das? Nein, er hat jetzt auch den schon länger da den deutschen Rekord eingestellt oder übernommen, besser gesagt geknackt, das für die meisten Tage am Stück bei der Tour de France im Bergtrikot.
Ja, und das, da hat er auch jahrelang für gearbeitet und ich finde, das ist irgendwie so eine Anerkennung seiner Arbeit auch, glaube ich, weil er ist ja, also wir, so Leute wie unsere Hörerinnen und Hörer und wir kennen natürlich Simon Geschke, aber ich glaube so in der großen Öffentlichkeit, ich kann glaube, der kann noch in Berlin irgendwo ins Kino gehen, ohne dass die Fans an ihm, oder konnte vor der Tour zumindest in Berlin ins Kino gehen, ohne dass die Fans irgendwo Schlange standen, um Autogramme zu verlangen. Und das kann einem ja auch ganz recht sein, aber vielleicht ist das auch so in der Öffentlichkeit ein bisschen eine mehr Wertschätzung erfährt für das, was er leistet.
Und der ist ja auch so einer, der halt aus dem Feld heraussticht. Also auch bei einer TV-Übertragung wirst du ihn immer gleich erkennen, weil er einer der ganz wenigen mit so einem Vollbart ist.
Das ist eine Sache, die er mit mir teilt. Im Moment zwar nicht ganz so, aber manchmal mehr. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, also das soll erwähnt sein, dass er im gepunkteten Trikot bei dieser, zu diesem Zeitpunkt war, Etappe Nummer 14. Es folgt dann die Sonntagsetappe, die Etappe vom Ruhetag nach Carcassonne, der schönen Stadt im welchem Bundesland, also welcher Region?
Süden Frankreichs, ja.
Ja, im Süden auf jeden Fall. Vielleicht auch nochmal kurz, wo wir gerade, nee, machen wir das nach der Etappe. Philipp Jesper gewinnt dort den Sprint nach einer, also zumindest für mich jetzt nicht besonders ereignisreichen Etappe, relativ lang. Carcassonne ist, glaube ich, immer ein Sprint, oder? Also ich kann mich schon lange nicht mehr erinnern, also nicht erinnern, dass es da mal...
Ja, entweder eine Spitzengruppe oder ein Sprint. Ja. Also das letzte Mal, letztes Jahr, 2021, war es ja, meine ich, dass da Mark Cavendish den Rekord von Merckx egalisiert hat, im Massensprint, den er da gewonnen hat. Und ja, dafür, dass das auf dem Papier eigentlich eine ereignislose Etappe war, ist doch ganz schön viel passiert.
Also zum einen... ja, also das, da wollte ich noch hinaus, also dass Jumbo-Visma Leute verloren hat.
Genau, ja, das ist das eine gewesen und das andere, man hat, finde ich, so gemerkt, auch bei vielen Stürzen, die fand ich schon so komisch, also da kann ich mir vorstellen, dass da die Hitze doch einen gewissen Einfluss auf manche Fahrer gehabt hat, dass die dann einfach, ja, so, wie soll man sagen, dass deren Konzentration, Aufmerksamkeit, Reaktionsfähigkeit darunter gelitten hat.
Darauf wollte ich eigentlich nach dieser Etappe hinaus, genau. Also die Südfrankreich leidet unter einer extremen Hitze, leidet unter teilweise Waldbränden. Ich war ja noch da, hab selber das alles miterlebt, dass so Temperaturen 35, 36, 37, 38 Grad ja schon eher fast die Regel wurde und da dieser erlebte Klimawandel ist nochmal was anderes. Also das, weißt du, wenn es hier jetzt mal ein paar Tage hintereinander 30 Grad sind statt 28 oder 26, aber da mehrere Tage hintereinander Mitte 30 über oder fast 40 Grad, das ist schon schlimm. Und die fahren ja auch in der Mittagshitze, ne? Also es ist ja nicht so, wenn ich jetzt in Tour hochfahre, kann ich mir aussuchen, dass ich morgens um 8 starte, damit ich um 11 Uhr oben bin. Das ist da nicht möglich.
Da gab es ja auch schon viele Diskussionen, ob man nicht eventuell die Etappen so verlegt von der Uhrzeit her, dass die halt morgens vielleicht um 7 losfahren und dann um 12 ins Ziel kommen oder so. Aber klar, ist natürlich auch schwierig mit der TV-Übertragung, weil die natürlich auch gerne die meisten Sender das dann in der Primetime oder zu besseren Uhrzeiten, wo mehr Leute vor den Empfangsgeräten sitzen, übertragen wollen natürlich.
Ja, und da frage ich mich dann aber, wenn man solche, also das habe ich auch im Rande mitbekommen, die eine Idee ist natürlich, es früher zu starten, aber warum nicht auch später starten, ne? Also die der Sonnenuntergang, also wenn ich jetzt hier rausgucke, um diese Zeit könnte man wahrscheinlich noch eine Zielankunft machen. Also warum nicht einfach die Etappen erst um 15 Uhr, 14 Uhr starten?
Ja. Die Sache ist dann natürlich die mit der Logistik hinterher. Also wie kommen die dann wieder ins andere Hotel, müssen ja vielleicht noch 60 Kilometer Transfer fahren und kommen dann erst um 2 Uhr oder so ins Bett, ist dann natürlich die Frage, was hat man dann lieber, die Hitze oder sowas dann? Aber klar, es gab natürlich auch schon bei manch Okzitanien-Rundfahrt war das in diesem Jahr, da hat man so eine Etappe bei solchen Temperaturen einfach auf 30 Kilometer verkürzt. Also das ist natürlich auch keine Option, weil diese ganzen Start- und Zielorte der Tour de France-Organisation natürlich viel Geld bezahlt haben, dass sie da vorbeikommt und die möchten natürlich irgendwie das gewährleistet haben. Aber ein Punkt noch mit der Hitze, was du angesprochen hast, da gab es ja an dem Tag zuvor auch bei der Ankunft im Monde auch so einen Zwischenfall, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Mit dem Hitzschlag?
Nee, da ist im Schlussanstieg von der Karawane, also ich weiß nicht, ob es so eine Werbekarawane oder nur ein Begleitfahrzeug war, ein Auto komplett ausgebrannt.
Ah ja, doch, ja klar.
Ja, und das war ja schon ein Riesenglück, dass das nicht irgendwie einen Waldbrand da ausgelöst hat.
Ja. Ja, das also mit dem Waldbrennen, wir haben das ganz am Ende in der Nähe von Avignon, da war so ein Theaterfestival und da hat es auch im Prinzip kurz geregnet und dann Ascheregen und weil es um Avignon es gebrannt hat und ja, das ist alles nicht schön und da soll sich, also das klingt blöd, ne, wenn man fährt mit dem Auto nach Südfrankreich und beschimpft den Klimawandel, also das ist auch irgendwie grotesk in dem Moment.
Ja, aber ich glaube perspektivisch muss man sich da was einfallen lassen, weil das wird ja jetzt eine Situation sein, die auf die man sich eigentlich einstellen muss, die sich ja in den nächsten Jahren nicht ändern wird oder nicht zurückdrehen lässt.
Nee, also ich glaube die einzige Möglichkeit oder die wahrscheinlichste Möglichkeit ist einfach den Termin zu verlegen.
Du meinst die Etappenzeiten?
Nee, den Termin der Tour de France. Also einfach 2-3 Wochen nach vorne, nach hinten. Also so eine.
Ja, aber ich glaube, das wird ja nicht so viel ausmachen. Also zumal du dann ja auch mal bedenken musst, es ist ja immer noch, ich habe immer das Gefühl, dass die Tour de France sich hauptsächlich nach den französischen Zuschauern richtet. Und
ja, klar.
Dementsprechend, wann die halt Ferien haben. Und das musst du halt mit einkalkulieren.
Ja, dann müssen sie, also irgendeinen Tod müssen sie sterben, so hart das klingt, ne? Aber weil so, also wenn sich das jetzt, ne, wenn das jetzt eine, das wird sich ja nicht wieder ändern. Und wenn dann, ich weiß nicht, den Fahrern Kühlwesten anzulegen, scheint mir auch nicht irgendwie, das ist ja nur rumdoktern an den Symptomen. Also
ich fand eigentlich schon so, dass wie es in diesem Corona-Jahr war, wo der ganze Radsportkalender im Prinzip auf 2-3 Monate geballt war und dann die Tour de France Ende August war, fand ich eigentlich ganz gut.
Ja, das meine ich.
Nicht, natürlich nicht, dass alle Rennen so in, rucki-zucki abgehalten werden müssen in so einem geballten Zeitraum, aber so vom Zeitpunkt her für die Tour de France fand ich das eigentlich ganz gut und auch die Vuelta bekommt ja da jetzt immer mehr Probleme, auch im August ist es da ja noch sehr, sehr heiß.
Ja, also man muss einfach man muss vielleicht die Monate Juni, Juli, August für Rundfahrten fast komplett rausnehmen.
Oder man macht da halt so eine, weiß nicht, Skandinavien-Rundfahrt.
Ja, oder das habe ich auch gerade gedacht, ne? Macht dann derzeit die Norwegen-Rundfahrt oder ich hatte zwischendurch mal mich informiert natürlich über das Ventoux-Wetter und dann war es auch an irgendeinem Tag in diesem Jahr, meine ich, hatte ich gelesen, dass es 32 Grad oben am Ventoux hatte. Also dort, wo der Wind eigentlich bläst und wo es jetzt an dem Tag, wo ich oben war, 15, 16, 17 Grad hatte. Also es war nicht schön, muss man sagen. Also ja, wahrscheinlich, ich sag ja, ne, am ehesten wird es wahrscheinlich auf eine Terminverlegung rauslaufen. So auch meine Hoffnung für die Fahrer. Wo waren wir jetzt? Genau, die Etappe nach Carcassonne. Hatten wir schon erwähnt, wer gewonnen hat? Ich glaube, inhaltlich sind wir noch gar nicht auf die Etappe eingegangen, oder?
Nee, also Massensprint gewinnt Jasper Philipsen dann und das war nach vielen Podiumsplatzierungen bei der Tour de France jetzt sein erster Etappensieg auch.
Mhm. Ja, und völlig zu Recht, also kann man sich für ihn freuen. Roglic und Kruijswijk sind an dem Tag ausgefallen. Und das war ja dann so ein Punkt, wo man schon gesagt hat, okay, wie wird das jetzt laufen für das Team Jumbo? Was dann ja zu dem Zeitpunkt dann glaube ich noch, waren sie noch zu fünft oder zu eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zu sechs noch. Da begann man dann schon so zu denken, wird das noch was?
Ja, die Frage ist also so hinterher gewesen, was ist wirklich mit Primoz Roglic oder was war jetzt der Hintergrund davon, dass er aussteigt? Also es hieß ja zuerst, gemeinsam mit dem Team hat man das entschieden, aber wenn du nicht im Teambus bist oder nicht genau weißt, was er jetzt da zu 100%, wo er da irgendwie Schmerzen hat, ist es von außen gesehen eine etwas unsinnige Entscheidung auf den ersten Blick, weil danach kommt ein Ruhetag. Und so sagst du dir natürlich als Außenstehender, gut, warum schleppst du, wenn es die Tage davor noch ging, warum schleppst du ihn jetzt nicht irgendwie noch bis zum Ruhetag durch? Dann soll er gucken, wie er weiter kann und dann kann er immer noch auf der Dienstagsetappe dann aussteigen. Aber ja, man kennt jetzt nicht genau die Hintergründe, wie schwer er verletzt war. Also scheinbar hat er da im Rücken auch ziemlich starke Schmerzen gehabt. Sah natürlich im Fernsehen immer so aus, als würde er da noch ganz in Ordnung, sage ich jetzt mal, auf seinem Fahrrad sitzen, aber konnte wohl kaum laufen und da blickt man natürlich nicht dahinter und von daher ist das schwer zu durchschauen, was da
ist. Ja, aber er ist jetzt nicht bekannt als einer, der, sage ich mal, wehleidig ist, schnell wehleidig ist oder so etwas. Der ist ja schon
oft gefallen. Nein, das gar nicht. Aber es gab natürlich dann hinterher viele Stimmen, die dann ihm da irgendwelche persönlichen Ambitionen unterstellt haben. Und klar, natürlich für so einen Fahrer ist es schwierig, wenn er immer derjenige ist, der eigentlich den Peloton dem Willen aufbindet, weil er der stärkste Fahrer ist, dass er sich dann plötzlich dem Willen des Feldes fügen muss.
Ja, aber ich halte ihn jetzt auch, kann von ihm halten sonst, dass man will, aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt jemand ist, der da einfach so aufgibt. Was war das, habe ich nämlich nicht mitbekommen, mit Kreuzweig? Also, weißt du da?
Der hatte einen Sturz und ist dann ausgeschieden und der Gelbe, also Jonas Vingegaard, hatte dann ja auch noch einen Sturz.
Ja.
Hat sich da aber nicht so richtig schlimm wehgetan. Aber ja klar, bei Roglic kann natürlich sein, dass er denn jetzt wieder dieses Trostpflaster in Anführungs- und Schlusszeichen mitnehmen muss, die Vuelta zum vierten Mal hintereinander gewinnt.
Ja, aber mein Gott, also gibt jetzt auch Schlimmeres, als viermal die Vuelta zu gewinnen. Ne? Also vielleicht macht er das dann zu seinem, keine Ahnung, zu seiner Geschichte. Ne? Viermaliger Vuelta-Gewinner, mein Gott. Also, wer hat öfter die Vuelta gewonnen? Wahrscheinlich so ein Indurain vielleicht, oder?
Nee, ich glaube, er wäre dann sogar gleich mit Eras Rekordsieger, aber viermal am Stück hat sie keiner gewonnen.
Ja, also, wie du auch immer dich in Geschichtsbücher einträgst, das ist ja auch ein Punkt wert.
Mit Sicherheit, aber was man noch in Frage stellen muss an dem Tag, ist das Verhalten von Wout van Aert. Zum einen ist er da einer der ersten Angreifer und fährt dann mit Nils Polit und noch ein anderer Fahrer war dabei in der Dreierspitzengruppe lange, lässt sich dann zurückfallen und dann, wo eigentlich klar war, dass sie da ja einen Teamkollegen, also Kreuzweig, an dem Tag verloren haben, hält er da noch in diesen Sprint rein.
Aber warum nicht? Also vielleicht also
gut, es ist halt, du hast ja auch in dem Sprint wieder gesehen, also da ging's, das war jetzt kein ganz sauberer Sprint, da ging's mit Haken und Ösen zu und wenn's halt dumm läuft, verletzt er sich in so einem Massensprint und für ihn ist auch die Tour beendet.
Ja, ja, okay. Ach, du meinst jetzt aus, so jetzt verstehe ich. Ich hab jetzt nicht eins und eins zusammengezählt, sorry, mal wieder. Du meinst, dass er eigentlich unverantwortlich ist, sich selber noch zu gefährden, wo er potenziell als Helfer dann auch noch rausfahren könnte. Ja.
Ja, und zumal er das grüne Trikot eigentlich schon sowas von sicher hatte.
Ja, okay, jetzt verstehe ich den Punkt. Och, ich glaube, Wout van Aert hat so ein, also der trägt sein Selbstbewusstsein so vor sich her und fühlt sich, das klingt jetzt negativ, ist aber gar nicht gemeint, so unantastbar oder so wie heißt das? Ich komme jetzt nicht auf das Wort.
Unbesiegbar.
Unverwundbar. Unbesiegbar könnte man auch sagen. Ich glaube, unverwundbar passt vielleicht noch ein bisschen besser. Der kann vielleicht auch nicht anders als zu racen und vernünftig die Beine zurückzuhalten. Fällt mir noch gerade auf, weil ich ihn hier in der Liste sehe. Peter Sagan fährt, glaube ich, eine der unauffälligsten Touren, die er je gefahren ist.
Ja, ist immer vorne mit dabei in den Massensprints, aber nie ganz, ganz vorne.
Ja, also noch kein Podiumsplatz bisher überhaupt.
Ja, so richtig für einen Etappensieg hat es jetzt noch nicht gereicht und ansonsten fällt er mir jetzt auch nicht so.
Nee, eben, das meine ich auch. Aber das ist genau das Bezeichnende. Ne? Eine Tour de France, wo man bis zur 15. Etappe nichts über Peter Sagan kann, ja, auch interessant. Also bei Team Bora konnte, da hatte man zumindest den Eindruck, dass er irgendwie noch mit dabei ist, aber diesmal.
Aber da war neulich, glaube ich, auch in der Süddeutschen hast du ja auch abonniert, ein ziemlich großer Artikel zu Peter Sagan mit dem alternden Rockstar.
Ja, ja, ja. Da habe ich nur die Überschrift gelesen und dann hatte ich keine Zeit mehr. Weil ich hatte mich über die Süddeutsche so aufgeregt, als der eine Artikel da so Apotheke, alles was hergibt. So, danach habe ich aufgehört zu lesen. Da hatte ich dann keine Lust mehr. Aber ansonsten fand ich das sehr interessant, auch diese Erfahrung mal wieder zu machen, nur Print-Berichterstattung wahrzunehmen. Also kann man mal machen. Ruhetag, was Montag war, das war dann wieder mein erster Arbeitstag. Seitdem bin ich quasi abgeschieden von der Welt und weiß jetzt nichts mehr. Das heißt, ich werde von dir jetzt auch informiert. Ich gehe davon aus, dass am Montag wieder getestet wurde und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Did Not Start. Wie viel sind da auf einen positiven Test drauf zurückzuführen?
Ja, wenn man da mal die Liste durchguckt, also Max Walscheid, Zimmerkollege übrigens von Simon Geschke, hatte einen positiven Test.
Ja, da wird man als Geschke doch im Bergtrikot dann direkt den Puls auf 180 haben.
Jakob Fuglsang hat sich eine Rippe gebrochen, ist deshalb ausgeschieden. Lennart Kemner ist rausgegangen, weil er also kein Corona, aber einen Infekt hatte. Und bei den anderen beiden weiß ich es gar nicht genau, bei Michael Charel und Orion Paris-Pontre. Und an dem Tag ist ja auch Marc Soler, wieder ein Helfer von Tadej Pogacar, ausgeschieden, weil er das Zeitlimit verpasst hat.
Ja, also auch interessant, oder kann ich mich nicht mehr erinnern, wann das letzte Mal so war, dass den beiden Favoriten oder den Erst- und Zweitplatzierten die Helfer so sehr wegbrechen. Also, dass sie am Ende dann nur noch mit 4, 5, 3, 4, 5 Leuten dastehen. Also, bin gespannt, wie viel noch kommt jetzt in der Woche. Ist so eine Erfahrung, da kann ich mich auch nicht erinnern, dass das mal so extrem war.
Ja, und trotzdem mit diesen Rumpftruppen, muss man ja eigentlich schon sagen, dominieren diese beiden Teams immer noch die Tour de France, wo du sagen würdest, eigentlich gut, Ineos, die haben jetzt noch alle Fahrer dabei, aber von denen sieht man irgendwie gar nichts.
Was macht denn Ineos so anders? Also Entschuldigung, wenn ich wieder diesen alten Spruch von den Marginal Gains hier erwähne, aber sind das die Marginal Gains, dass sie noch so komplett sind? Oder was, also das kann ja nicht nur Glück sein.
Wir haben es ja beim Giro auch schon mal so thematisiert, dass da also so diese alte Sky-Ära-Leitung wieder zurück ist mit Rob Ellingworth. Und ja, sind so ein bisschen wieder auf dem Weg dahin, diese alte Langweiler-Truppe wieder zu werden. Die halt einfach ihren Stiefel fahren und nicht so wirklich viel riskieren. Aber klar, was sollen die auch machen? Garen Thomas hat dann auch irgendwann gesehen, dass er da vorne bei den beiden nicht mitfahren kann. Mhm. Und den dritten Platz hat er relativ sicher. Etappensieg wird für ihn auch schwierig, weil ihn lässt man natürlich nicht fahren. Also ja, was soll Ineos da sonst groß machen?
Wenn man seinen Twitter-Account verfolgt, ist er vielleicht ein bisschen, hat er so die Big Daddy-Unterhaltungswert schon fast, ne? Also
sehr amüsant, ja, muss man sagen.
Also der fährt da mit und denkt sich schon, wenn ich schon nicht mehr mache, dann mache ich mir hier wenigstens eine gute Zeit. Ja, das, wo waren wir jetzt? Carcassonne nach Foire, spricht man das wahrscheinlich aus. War eine komische Etappe mit zwei, dann doch, ich glaube, was war das? Zweitkategorie, Erstkategorie Bergen?
Erste Kategorie.
Am Ende. Und dann eine lange, lange Abfahrt ins Ziel. Eigentlich irgendwie prädestiniert für Ausreißer. Vor allen Dingen nach dem Ruhetag, wo dann viele von den Gesamtprofis ja dann doch nochmal irgendwie so einen halben Ruhetag mitnehmen.
Ja, war wieder ein Tag für eine Ausreißergruppe. Und
wieder ein Tag, wo Geschke natürlich vorne am Anfang mit dabei ist.
Genau, hat er wieder ein paar Punkte gesammelt für die Bergwertung, hatte dann 58. Und ja, aber sehr clever gefahren ist das Team Israel Premiertik an dem Tag, die da eigentlich zwei Leute dabei hatten in der Ausreißergruppe, Hugo Uhl, der am Ende die Etappe gewinnt, Michael Woods, wo man vor der letzten Steigung dachte, als da Hugo Uhl rausgefahren ist, er bereitet das jetzt eigentlich für Michael Woods vor, weil der doch an so einer recht steilen Wand da viel stärker einzuschätzen war. Ja, aber der hat es dann bis ins Ziel gehalten, Hugo Uhl. Also hat dann den ersten Profisieg überhaupt gefeiert bei der Tour de France. Gleich, das ist natürlich ja Wahnsinn. Und weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Geschichte dahinter war ja auch ziemlich bewegend, dass er mit 11 oder 12 Jahren seinen Bruder verloren hat, der beim Joggen von einem Auto überfahren wurde.
Ah. Nee, die Geschichte habe ich zum Glück nicht mitgekriegt.
Ja, dafür hat er halt jetzt sich jahrelang irgendwie gequält oder geschunden, um halt sowas nochmal für ihn, weil sie beide früher in Kanada als kleine Kinder die Tour de France immer sehr intensiv verfolgt haben und das auch ihr Traum war, da irgendwie mal mitzufahren, hat er jetzt quasi für seinen Bruder diesen Etappensieg daraus gefahren.
Okay, also wenn, finde solche theatralischen Geschichten immer schwierig, aber wenn es ihm damit jetzt besser geht, dann freut mich das für ihn persönlich.
Und es war auch der erste kanadische Etappensieg seit Steve Bauer 1989 oder 88 war das, meine ich.
Steve Bauer, ich dachte, das wäre Jack Bauer noch gewesen. Den gab es aber auch mal zwischendurch, ne?
Ja, der fährt auch, glaube ich, mit noch bei dieser Tour.
Echt? Ach, habe lange nichts mehr von gehört von Jack. Für welches Team, weißt du das noch?
Team Bike Exchange, also an dem Tag war er 110.
Ach, wie schnell du das wieder rausgefunden hast. Also sag mir bitte nicht, dass du es im Kopf hast. Das fände ich sehr, sehr bedrückend, erschreckend. ja, also mehr muss man mehr sagen zu der Etappe? Was gab's sonst noch?
Ja, schon, ja. Das war schon.
Ich habe nicht mehr mitgekriegt, deswegen musst du mir das mal sagen.
Sehr ereignisreich. Also Tadej Pogacar hat ja schon am vorletzten Berg am Port de l'Hers da ein paar Mal attackiert, hat versucht, da Jonas Vingegaard loszuwerden, hat es aber nicht geschafft und dann in diesem, ja, in der Mur de Peguer, diesem letzten Berg, nach dem Gipfel kam da ja noch eine Abfahrt bei dieser Mur de Peguer, hat das dann nicht mehr probiert, weil ich denke, er war da auch selber so ein bisschen froh, dass er überhaupt da bei Sepp Kuss und bei Jonas Vingegaard und Quintana noch mitfahren konnte. Aber das war schon ein krasses Ausscheidungsfahren.
Mhm. Erleben wir jetzt das erste Mal, dass Pogacar wirklich auch an seine Grenzen so kommt? Also dass er das, also jetzt hier beim zweiten Mal, vorher bei der ersten Galibier-Etappe zum ersten Mal?
Ja, schon. Klar, also wenn
was ich auch erfreulich finde in gewisser Hinsicht, ne? Also dass er nicht dieser Überfahrer ist, den man befürchtet hat, er wäre es.
Naja, aber im Prinzip ist es schon so, weil du hast zwei Überfahrer, weil Jonas Vingegaard ist ja auf dem gleichen Niveau oder ist sogar noch da drüber und hätte jetzt Pogacar nicht diesen Einbruch gehabt, dann wäre er vielleicht immer noch vorne gewesen, aber nur aufgrund dieser paar Sekunden, die er auf der Pavé-Etappe rausgeholt hat und von Bonifikationen halt, also so richtig den Zeitabstand konnte er ja auch nicht rausfahren.
Ja, aber weißt du, Pogacar macht das mit irgendwie einer Leichtigkeit, die ich bei Vingegaard, bei dem sieht das immer noch ein bisschen angestrengter aus, finde ich. Und Pogacar macht das schon ein bisschen länger auf dem Niveau, oder also er ist wäre Wiederholungstäter sozusagen im Vergleich zu Vingegaard. Deswegen
Ich finde das für die Zuschauer sehr unterhaltend, aber aus taktischer Sicht ist es teilweise einfach nur hanebüchen, dass der da teilweise sinnlos in Attackenkraft verspendet oder auch bei jedem Feldsprint, wo es noch um Platz 12 geht, irgendwie aus, wenn eine Gruppe vorne weg ist, da mit vollem Einsatz hinterher sprintet.
Ja, aber wie du sagst, aus Zuschauersicht, und das ist ja was die Zuschauer wollen, also, ne, das, für die wird's ja gemacht, nicht für uns Taktikfüchse oder dich Taktikfuchs, sondern für den Zuschauer, ne? Und wenn am Ende des Tages er deswegen nicht hier mal ein Körnchen, dort mal ein Körnchen und dort mal ein Körnchen, was jetzt wie eine Frühschoppen in einer norddeutschen Kneipe klingt, aber hier und da das Körnchen verliert und deswegen am Ende ihm die Entscheidungen fehlen, dann ist das meiner Meinung nach aber auch der mit der Teamleitung dann so zu verantworten. Weil die muss den ja auch mal einbremsen dann.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die Teamleitung da nicht viel zu sagen hat. Zumal deren sportlicher, also der Sportchef auch mit Corona nach Hause fahren musste. Da weiß ich gar nicht, wer da im Einsatz war.
Also du meinst mittlerweile ist das so wie wie heißt das hier, Klassenfahrt? Also nur noch der Klassensprecher hat was zu sagen und der Lehrer sitzt einfach nur noch mit der Rotweinflasche abends und der Lehrer hier im Aufenthaltsraum und beweint sein eigenes Schicksal?
Ja, so ein bisschen kommt es mir schon vor, dass der einfach da macht, was er will. Also da ist keiner, der ihn irgendwie mal einbremst oder auf den er irgendwie hört, aber na, ist vielleicht auch jetzt so in dieser jungen Generation ein bisschen anders, wobei mir sein Rivale Jonas Vingegaard da viel, wie soll ich sagen, reifer oder ein bisschen klüger auch erscheint. Also wenn man das so hinterher auch aus den Interviews raushört, auf dieser Pavé-Etappe zum Beispiel, wo er da die Panne hatte und da alle diese 5 Jumbo-Fahrer auf der Straße standen, nicht wussten, was sie machen sollen, ist er zum Beispiel ganz ruhig geblieben und hat nicht selbst versucht, panisch hinterher das Loch zu fahren, sondern wusste, Wout van Aert kommt zurück und wenn der für mich fährt, dann muss Pogacar vorne viel investieren und das Loch wird sowieso wieder klein.
Ich habe irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr, in welchem Streamingdienst, gibt es auch eine Doku über ihn, ich glaube bei der letzten Tour oder so, kann das sein?
Das weiß ich nicht genau.
Doch, die wird dir auch gefallen. Da hatte ich mir, irgendwo habe ich die mal im Vorbei, so, ne, wie man sowas wahrnimmt, Jumbo Visma, Doku Netflix, war das Doku Netflix oder war das Prime Video oder so? Vielleicht war es das Netflix Plan Tour Doku-Serie.
Darauf bin ich schon sehr gespannt. Okay. Das wird dem, also da erhoffen sich ja alle so einen riesigen Push für den Radsport von bei den jungen Zielgruppen.
Ah, und die wird dieses Jahr gedreht, oder was?
Da ist ein riesiges Filmteam von Netflix, das ist genau diese Filmcrew auch, die diese Formel 1 Drive to Survive Netflix-Serie gedreht hat, bei der Tour de France im Einsatz und die machen das jetzt gerade fertig.
Okay. Ja, bin ich gespannt. Ich guck's. Ich guck's. Das kann ich schon mal hier. Was kostet das im Monat? Ich weiß es gar nicht. Die haben sie. Nee, aber es gab vom Team Jumbo auch so eine Doku. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das so im Vorbeigehen gesehen habe. Ja, warte mal, vielleicht, ich habe hier so die besten Sportdokus, schlechtesten Sportdokus auch. Huiuiui. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Kategorie die sind, aber keine Ahnung. 9 von 10. Naja, wurscht. Irgendjemand wird das schon wissen oder mitbekommen haben. Warte mal, Bilder der Galerie. Ne? Ich werde es nochmal wiederfinden und werde es dir dann sagen. Aber jetzt sind wir ziemlich abgedriftet. Aber auf die Netflix-Doku. Weißt du, wann die dann kommen wird oder wann sowas veröffentlicht wird? Also es wird ja schon länger dann dauern, wahrscheinlich irgendwie zum...
Da steht meines Wissens nach noch kein Datum fest, aber ich denke, ja... Dann vielleicht irgendwann im Herbst oder so. Also
kann ich mir schon. Das noch kein Datum ist, habe ich mir schon fast so denken können. Ich dachte nur aufgrund deiner Erfahrung oder deiner.
Aber es ist ja generell sehr spannend. Also der Radsport muss sich ja auch so ein bisschen überlegen, wie können wir es schaffen, jüngere Zielgruppen zu erreichen, weil die Zeiten sind ja vorbei. Also diese berühmte Generation Z, also so ein 15 oder 20-Jährigen, der guckt sich ja keine Etappe mehr 5 Stunden lang vorm Fernseher an. Also die Aufmerksamkeitsspannen von diesen jungen Leuten sind ja ganz andere, als wir es zum Beispiel gewohnt gewesen sind, als wir groß geworden sind.
Und ja, das stimmt.
Dementsprechend muss man sich halt auch für diese Zielgruppe was einfallen lassen, was kurzweiligere Formate angeht. Sei es irgendwelche Highlight-Zusammenfassungen. Ich habe da selbst auch keine Lösung, wie man da die Leute besser erreichen kann, weil Radsport halt ein sehr langwieriger Sport ist, wo du halt nie genau weißt, wann irgendwas passiert. Aber sowas, klar, wenn du den Weg gehst, da wo die jungen Leute unterwegs sind, wie zum Beispiel halt bei so einem Streamingdienst eher, musst du sie da auch abholen.
Ja, das ist ja der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil ist, wie bekommst du die Leute dann noch, also wie kommst du zu den Fahrern? Also wie werden die dann zu Fahrern irgendwann mal? Oder lassen ihre Kinder fahren oder? Ne, das ist ja auch nochmal. Das eine ist ja, wie generierst du Zuschauer, aber wie begeisterst du sonst junge Menschen auch für den Sport?
Ja.
Das ist ja noch so die nächste Frage dann auch. Der Film, oder es war gar keine Serie, sondern dann wirst du jetzt denken, ach so, das meinst du, Plan B, The Fall and Rise. Hast du davon schon was gehört?
Habe ich schon gehört, ja. Kann auch sein, dass ich es schon gesehen habe.
Ja, du nimmst halt sehr viel Radsport wahr, sagen wir mal so. Ich habe es auch nur so zum Teil reingeguckt, aber das fand ich sehr, sehr interessant. Ich weiß gar nicht mehr wo, muss ich mal nachschauen. Vielleicht kehren wir mal zur Etappe zurück, bevor wir komplett woanders landen. Ich habe mich jetzt so verklickt, das war Etappe Nummer 16 dann.
16?
Ne? Ja.
16 war das.
Genau. Wo dann am Ende natürlich im Gesamtklassement auf den ersten Plätzen sich wieder nichts getan hat. Adam Yates, der leider Gottes meinem Wunsch, irgendwie nochmal so aus der Kiste zu kommen, bis dato nicht nachgekommen war, ist ein Platz zurückgefallen auf Platz 6. Bardet hat sich auch so langsam nach hinten verabschiedet, hatten wir gar nicht erwähnt. Und ja, ansonsten Vingegaard, Pogacar, Geraint Thomas, wie du eben schon sagtest, dass irgendwie will sich dieses Podium langsam aber sicher manifestieren. 17. Etappe war dann von
Saint-Jourdain nach Péragut.
Péragut. Oh, oui, oui. Da sind wir doch jetzt so langsam auch im Périgord, wo ich im Urlaub war, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe.
Ja, in den Pyrenäen.
Ah, ja, also, ja, gut. Ja, stimmt, klar.
Sorry, also,
danach geht es
übrigens die dritte Etappe gewesen bei dieser Tour, die auf einem Flugfeld endete.
Ach.
Nachdem Megève war und dann Monde und dann jetzt auch nochmal Péragut, klar. Da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten als so ein riesen mobiler Zirkus, sag ich mal, wie die Tour de France das ist, da eine Zielanlage aufzubauen.
Und da kann ich ja dann auch sagen, dass ich ja auch Erfahrung mit Fluganlagen habe. Mein Caddy B Graveler hat ja auch immer auf Flugplätzen übernachtet. Insofern hatte ich dann noch was mit den Tour de France-Fahrern gemeinsam.
Hast du vielleicht schon was für die deutsche Tour ausgekundschaftet?
Ja, ganz bestimmt. Nachts, wenn ich da im Dunkeln ankam, da konnte ich noch ganz viel kundschaften. Sehr kurze Etappe, auch 130 Kilometer nur, also knapp 130 Kilometer. Und ja, es sollte eine Bergankunft werden. Ich hätte jetzt vom Papier her gesagt, okay, 3.500 oder 3.300 Höhenmeter, das ist nicht so extrem viel für eine Bergankunft oder für eine Bergetappe. Aber das sind ja dann trotzdem irgendwie auf 1, 2, 3, 4 Hügel verteilt. Der letzte Anstieg vielleicht dann doch zu schwer, um wirklich, wirklich, wirklich richtige Zeiten zu machen, hätte ich vorher gesagt. Aber es war dann doch ein bisschen entscheidender oder die Sieger hatten doch mehr Möglichkeiten, Zeit für sich rauszufahren.
Ja, zumal alle Berge der Etappe auf die letzten 80 Kilometer von 130 geballt waren noch. Mhm. Also das war sehr, sehr, ging eigentlich nur noch rauf und runter im Finale. Ja doch, das war auch eine absolut spektakuläre Etappe. Man hat's, wir haben es ja gesagt, an dem Tag davor war ja schon Marc Soler ausgeschieden, ein weiterer Helfer von Tadej Pogacar, und zu der Etappe war das Team dann nochmal dezimiert, weil Rafał Majka nicht starten konnte. Dem ist bei der Etappe davor in dem letzten Berg beim Tempomachen die Kette gerissen, mhm, und hat sich da eine Muskelverletzung dabei beim ins Leere treten.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine sehr unangenehme Angelegenheit ist.
Zumal, wenn du dann noch unter Vollbelastung am Berg dir da irgendwie die Kette reißt. Ja, also jedenfalls war denn das Team UAE Emirates im Prinzip, ich weiß gar nicht genau, wie viele Fahrer sie da noch hatten, aber es waren Pogacar und Mark Hirschi auf jeden Fall noch im Rennen, McNulty noch im Rennen und Mikkel Bjerg,
also genau.
Vier Leute waren sie noch, also drei Helfer noch für Pogacar, wobei Mark Hirschi auch schon seit Anfang der Tour de France sich irgendwie nur noch durchschleppt. Und dementsprechend fand ich es dann umso beeindruckender, dass dann Mikkel Bjerg und Brandon McNulty trotzdem das ganze Feld an die Wand genagelt haben.
Ja, die haben jetzt auch alle Einzelzimmer, ne? Die können sich mal nochmal ausschlafen. Zimmer konnte nicht mehr storniert werden. Hier, Ankleidezimmer, Schlafzimmer. Ja, wir hatten ja schon mal in den ersten zwei Tagen gesagt, dass man fast den Eindruck hat, dass Pogacar ihn Alleinunterhalter macht, ne? Ich frage mich dann, wie schlimm ist es wirklich für ihn, ohne die anderen?
Ohne das Team, meinst du? Mhm. Ja, letzten Endes hätte man sich auch auf den Schlussanstieg beschränken können, aber sie haben es ja halt schon vorher probiert und man muss ja immer sagen, Sepp Kuss auf der anderen Seite bei Jumbo-Visma macht da ja auch einen herausragenden Job, der jetzt im Prinzip da in der dritten Woche zu Hochform aufläuft und Jonas Vingegaard da enorm hilft.
Mhm. Ja, die sind noch zu sechs Jumbo bei dieser Etappe. Naja, und es war dann, du musst mir beschreiben, wie es war, weil ich, wie gesagt, leider Gottes an der Stelle zu wenig Informationen für die letzte Woche noch mitnehmen konnte. Hoffe, das ändert sich noch im Laufe des, aber ich befürchte fast nicht.
Ja, zum Schluss war es dann so, dass da die drei, also Brandon McNulty, Pogacar und Vingegaard, einen Schlussanstieg gefahren sind und man hätte es eigentlich Brandon McNulty diesen Etappensieg gegönnt, aber da war ja keine Möglichkeit da, dass man ihm das jetzt irgendwie überlassen hätte, weil es da noch um Bonifikationen ging. Und ja, in diesem, also die letzten 200 Meter waren, glaube ich, mit 14% oder so, also enorm steil. Und da sind ja Vingegaard und Pogacar dann gesprintet und ja, Pogacar hatte dann das bessere Ende für sich.
Mhm. Wobei man auch sagen muss, also wenn ich jetzt, also wenn man sich das Zielfoto anguckt, wie, also einerseits die Jubelgeste kann ich natürlich verstehen, im Hinblick darauf, dass er eine Etappe gewonnen hat, aber andererseits so richtig glücklich kann ich, wäre ich an seiner Stelle jetzt auch nicht, die 4 Sekunden Zeitbonifikation, die er rausgeholt hat, in der letzten Woche, Mitte der letzten Woche der Tour, mit dem wirklichen Willen noch die Tour zu gewinnen, wäre ich jetzt nicht so glücklich über den Sieg bei der Etappe.
Ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Es war so ein Teilerfolg. Also will da nicht zu martialisch sein, zumal es im Vergleich jetzt vielleicht auch nicht so passt, aber er hat eine Schlacht, aber nicht den Krieg gewonnen an dem Tag.
Ja, aber er hat jetzt auch keine Wirkungstreffer gelandet, ne? Wenn man irgendwie in so kriegerischen oder bösen Bildern bleiben möchte.
Ja.
Oder Wirkungstreffer hinterlassen oder
Was mir an dem Tag halt so hängen geblieben ist und wo ich so ein bisschen drauf eingehen will, ist halt diese Leistung vom Team UAE Emirates. Mhm. Also zum einen von Brent McNulty hat mich jetzt nicht so überrascht, aber trotzdem war das schon, dass der auf einmal so ein Level besser ist als im Rest der Tour. Und bezeichnend war dann ja auch ein Kommentar hinterher von Geraint Thomas zur Leistung von Mikkel Bjerg und McNulty. Fair play to them and whatever they had for breakfast. Also, ja, der war da selbst erstaunt, dass da, also, die haben ja im Prinzip da die Favoriten vom Hinterrad einfach weggefahren. Das war so faszinierend oder fast schon beängstigend, dass da so einfach zwei Helfer alle Favoriten wegfahren.
Und ich finde, diese Äußerung von Gerald Thomas ist aber auch wirklich schon so, dass so viel zu sagen, ohne einen Vorwurf zu bekommen, dass man der anderen Krähe das Auge aushackt, ist schon krass. Also er sagt ja alles, ohne was zu sagen.
Ja, schon. Und wenn du halt guckst, was da an dem Tag auch für Abstände waren, ist halt, ja, also kommen halt die ersten beiden zusammen an, dann McNulty 32 Sekunden Rückstand, aber dann 2:07 Geraint Thomas und dann der 10. Nairo Quintana eine Minute nochmal weiter dahinter. Also das war schon.
Und er ist ja kein Fallobst, Quintana, ne? Gerade an so Bergtagen.
Nee, das sind die besten Bergfahrer der Welt im Prinzip, die da am Start sind. Aber man muss sagen, die beiden, Pogacar und Vingegaard, die spielen nochmal in einer eigenen Liga.
Und was machen wir damit daraus jetzt? Also sind wieder Verdächtigungen, vor allen Dingen für die gegenüber der Helfer. Du hast schon oft das Team angesprochen, was da für Leute im Hintergrund sind. Machen wir uns jetzt Sorgen oder sagen wir, das ist schon erstaunlich und weiter geht's.
Es ist sehr erstaunlich. Also wenn man sich also so anguckt, was da für Leistungen gebracht werden. Also man kann es ja natürlich nicht endgültig bewerten oder diese Vergleiche auch von den Fahrzeiten an den Anstiegen immer schwierig natürlich. Aber ja, so diese Tendenz, ich denke mir halt immer, die technische Entwicklung, alles was rundherum ist, das hat sich natürlich im Vergleich, wenn man die Bergzeiten mit denen von früher vergleicht, spielt das da enorm rein und sorgt natürlich dafür, dass die Leute heute schneller sind. Das ist völlig klar. Aber wenn man guckt beispielsweise, dass ein Geraint Thomas oder auch andere Leute in Romain Bardet auf dem Niveau fahren, das sie 2018, 2019 hatten oder sogar noch besser und damit überhaupt nicht in der Lage sind, irgendwie vorne mitzuhalten, dann, ja, denke ich mir halt schon immer so, das ist schon, dem würde ich jetzt nicht blind zujubeln, sondern immer ein bisschen genauer noch hinschauen. Mhm. Wenn man auch guckt, die nächste Etappe dann, war ja ein sehr guter Vergleichsberg heute, wenn wir schon zur nächsten Etappe gehen wollen.
Darf ich noch ein Argument dafür oder nee, das ist falsch. Noch eine Anmerkung. Es ist ja auch nicht so, dass die Jungs jetzt, also die sind ja in diesem dezimierten Team und in diesem dezimierten Team sind die schon seit ein paar Tagen und sind ja immer weniger geworden. Das heißt, die haben ja auch in den letzten Tagen auch gearbeitet. Es ist ja nicht so, dass die beiden sich jetzt, die beiden Helfer, die die letzten Tage ausruhen konnten, um dann heute ihren großen Helfertag zu haben.
Absolut, bei so einem Sepp Kass kann ich das ja noch verstehen. Also der wurde wahrscheinlich auch bewusst so für die zweite, dritte Tourwoche aufgebaut und geschont auch, dass er da halt wirklich der stärkste Helfer ist. Aber wenn man beispielsweise auch mal einen Wout van Aert anguckt, das gab's ja im Prinzip seit Eddie Merckx nicht, dass einer die Massensprint dominiert, aber auch gleichzeitig ja in den Bergen einer der besten Fahrer ist und auch mit so einem rein physikalisch ist es irgendwie für mich schwierig ergründbar, dass man mit so einem Gewicht von ja Mitte 70 Kilo da Leute abhängt, die eigentlich Bergspezialisten sind und 50 Kilo wiegen.
Ja, aber der ist Crosser, der kann alles. Das kommt ja auch noch dazu, ne, dass er nicht nur die normalen Renntage, die alle anderen hat, sondern auch noch den Winter durchfährt. Ich glaube, das, was vielleicht muss man auch einfach bei im Fall von Art sagen, dass der Spruch damals von Jens Vogt, der liebe Gott, hat bei allen Radfahrern mal einen rausgepickt und ihn geküsst und hat ihn Jan Ulrich genannt. Vielleicht ist von Art auch wirklich so einer, wo der liebe Gott nicht nur ihn geküsst hat, sondern auch nochmal kurz über den Kopf gestreichelt hat.
Das mag sein, ja.
Also anders kann ich mir das auch nicht erklären. Weil wenn ich mir jetzt so einen anschaue, so einen Brand McNulty, das ist halt für mich dann immer so der Punkt, wo ich sage, okay, das ist jetzt aber auch irgendwie so eine, also er ist schon mal Zweiter geworden bei einer Giro-Etappe. Das ist jetzt irgendwie so ein, ich will nicht sagen einmaliges Ereignis, aber das ist jetzt schon etwas sehr, sehr Exponiertes. Während bei einem Van Aert, der ja die ganze Zeit solche Sachen macht. Na, also
keine Frage, Brent McNulty ist eigentlich ein Riesenrennfahrer auch schon, der sehr, sehr große, gute Ergebnisse schon gezeigt hat. Also war ja, meine ich, auch Juniorenweltmeister mal und hat auch bei kleineren einwöchigen Rundfahrten schon sehr gute Ergebnisse abgeliefert. Aber auch jetzt während der Tour de France hat er jetzt nicht so eine herausragende Leistung an so einem Tag gebracht, wie er sie jetzt in der dritten Woche gebracht hat. Also das, was dann immer so ein bisschen komisch ist, dass das halt, dass die Leute in der dritten Woche dann besser werden scheinbar.
Ja. Oder jetzt einfach auch genauso wie Sepp Kass gezielt auf die dritte Woche vorbereitet worden war. Dann steht es bei ihm schon sehr, sehr, sehr gut an. Oder er hat dann wirklich, wie Gerard Thomas sagte, sehr, sehr gutes Frühstück gehabt. Ja, und dann kommen wir zum heutigen Tag, der Etappe von Lourdes nach Hautacam. Und ja, war das jetzt heute, wenn wir bei der einen Etappe über den Galibier von einer Wende der Tour sprechen, war das dann heute die Entscheidung der ganzen Geschichte?
Würde ich schon sagen. Also wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert, ist da jetzt auf der Gesamtwertung der Deckel drauf. Das ist alles relativ klar geregelt, was das Podium zumindest angeht. Dahinter kann es noch kleinere Verschiebungen geben, aber auch das, also für einen Zuschauer rein, für wenn man sich das anguckt, ist das natürlich absoluter Genuss, die Tour in den Bergen gewesen in diesem Jahr, weil auch da auf der Etappe ging es ja schon wieder weit, weit, weit vom Ziel, also am vorletzten Berg los, dass Pogacar da attackiert hat und versucht hat, irgendwie Vingegaard in Schwierigkeiten zu bringen, ging dann ja so weit, dass in der Abfahrt vom vorletzten Berg Pogacar da extrem viel riskiert hat. Erst wäre dann Vingegaard in einer Kurve fast gestürzt und dann ist Pogacar selbst gestürzt und das war, denke ich, so der Punkt, an dem er so ein bisschen resigniert hat, auch als er gesehen hat, dass auch so eine Aktion in der Abfahrt dann für ihn nicht zum Erfolg wird.
Ist es dann auch, ja, er sagt, ich sehe hier auch noch gerade die Überschriften, ne? Heute habe ich die Tour verloren. Ist das jetzt auch so das Akzeptieren des Ganzen? Also glaubst du, wir werden jetzt einfach die nächsten Tage nichts mehr erleben oder wird das nochmal eine Nacht drüber schlafen und dann
Die Frage ist, was soll er noch machen? Also er hat 3 Minuten 26 Rückstand und es kommen noch 2 Flachetappen und ein Zeitfahren.
Also ja, kann ein sehr, sehr gutes Zeitfahren hinlegen.
Ja, aber so, das klar, also er hat schon mal bei der Tour de France das gelbe Trikot noch oder mirakulös da die Gesamtwertung noch gedreht in einem Zeitfahren, aber es war ein Bergzeitfahren zur Planche de Belfi. Das jetzt ist zwar nicht ganz flach, aber doch nicht so schwer, als dass du da 3 Minuten 26 fahren könntest.
Müsste schon
Vingegaard so ein Zeitfahren haben wie damals Michael Rasmussen, wenn du dich noch dran erinnerst.
Ja, ich dachte eher an das Zeitfahren von Bjarne Riis.
Oder das, ja. Ich glaube, das ist ja, Zufall, dass das alles denen
ja,
war.
Ja, alle. Nein. Was haben wir gerade heraufbeschworen? Oh Gott. Denen, oh, Zeitfahren und denen. Hei, was blüht uns da noch? Nein, das wollen wir nicht. Oh Gott. Jetzt habe ich zumindest schon mal eine Unterüberschrift. Das dänische Zeitfahrfiasko, Zeitfahrdrama. Ja, also hätten wir denn damit ein Problem, wenn es jetzt so bleibt? Also Pogacar, weißes Trikot, Vingegaard, gelbes Trikot. Geschke hat dann heute, glaube ich, auch das gepunktete Trikot leider abgeben müssen.
Ja, es war schon ziemlich, also tat mir sehr leid, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er hat am Anfang, auch seine Mannschaft haben alles versucht, um ihn da irgendwie in die Spitzengruppe zu platzieren. Natürlich dadurch bedingt, dass es auch nicht das stärkste Team ist. Jetzt konnten die auch nicht alle Fluchtgruppen zurückholen. Er hat dann auch oft in dieser Anfangsphase versucht, selber da noch hinzuspringen und denke ich da viel Kraft gelassen und war dann ja auch in dem Col du Bisc in der ersten Steigung auf der Verfolgung von der Spitzengruppe und auf 30 Sekunden dran, aber da ist er dann einfach völlig aufgegangen und ihm hätten ja oben auch ja, glaube ich, vielleicht schon 8-9 Punkte gereicht, also als zweiter, dritter vielleicht drüber zu fahren, um sich das Ding zu sichern, aber es war zum einen ein bisschen Pech, dass er die Gruppe nicht erwischt hat und zum anderen dann natürlich auch, ja, klar, die fehlende Kraft am Ende.
Es gibt, ich habe jetzt mal schnell durchgeskippt, noch 3 Wertungen der 4. Kategorie. Die letzte ist bei dieser Tour de Honneur. Da wird Vingegaard wahrscheinlich nichts mehr angreifen oder wird, also Ich kann charakterlich es mir nicht vorstellen, dass er Vingegaard einfach an dem 4. Kategorieberg an dem Tag Geschke hinterher jagen wird, um sich das gepunktete 3. Trikot zu holen. Mag ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber es ist ja schon rein rechnerisch gar nicht mehr möglich.
Das war meine Frage. Also 8 Punkte kann er nicht mehr in diesen 3 Bergen aufholen.
An der 4. Kategorie gibt es ja immer nur einen Punkt.
Ah, das war genau die Frage, auf die ich hinaus wollte. Mir war das nicht bekannt, wie viele Punkte es da gibt.
Ja, und Simon Geschke hat es ja richtig, also man kann allen nur empfehlen, dann nochmal das Interview von ihm im Ziel nachzuhören. War sehr, sehr niedergeschlagen und hat auch richtig gesagt, dass es ja im Prinzip für ihn jetzt wie eine Strafe ist, dass er dieses Trikot jetzt noch stellvertretend tragen muss.
Ja, das stimmt wohl, ja. Ich würde auch die Punkte so rausschneiden. Ja, also kriegt er ein weißes Trikot, das ist ja auch nur, kann er auch nicht tragen, ist ja auch Stellvater, das ist ja auch jemand anders. Ja, das stimmt wohl, aber ich würde, ja, nee, da kann man auch gar nicht sagen, was man da machen würde. Ich glaube, in so einer Situation kann man nicht reinnehmen. Ja, Vingegaard hat also dann am Ende, ich glaube gar nicht, das ist, so weit waren wir noch gar nicht, ne? Das haben wir gar nicht, am Schlussanstieg nochmal 1 Minute rausgefahren auf Pogacar.
Das war ja schon Wahnsinn, was da Jumbo gemacht hat. Also die hatten Benoot vorne in der Ausreißergruppe, Wout van Aert, der an dem Tag, also wenn der Pogacar nicht am vorletzten Berg angreift, dann gewinnt zum einen Wout van Aert die Bergankunft in Otakam und auch noch das Bergtrikot, weil der war ja auch nur knapp dahinter und hätte der gewonnen, hätte das Bergtrikot auch noch übernommen.
Und 59, aber dann, ja doch, das hätte, ja. Ach du Schande.
Das war so Wahnsinn, wie der einfach der beste Sprinter der Tour, da einen Top-Bergfahrer, Pinot, dann später war es dann auch noch Martinez, einfach kaputt fährt und da mit dem besten Klassementfahrer dann rumfährt. Das war für mich so,
ja, geht eigentlich nicht,
was ich dazu sagen soll.
Ja. Kommen dann bei dir Zweifel hoch auf dieser Leistung? Oder ist das einfach...
Schon in gewisser Weise, also man sieht jetzt mal die Auffahrtszeiten, weil Otakam ist ja sehr guter Vergleichsberg, da spielt der Wind und wie wir schon gesagt haben, Material, Fortschritt der Ernährungsmethoden, Trainingsmethoden immer noch mit rein, aber wenn man die Zeiten anguckt, hat Vingegaard 36 Minuten 34 für den Anstieg gebraucht. Den Rekord hält Bjarne Riis mit 34:40. Also da ist er deutlich hintergeblieben, 1996. Aber er ist beispielsweise fast eine Minute schneller gefahren als Piepoli und Kobo 2008 und auch fast eine Minute schneller gewesen als Nibali 2014, der die Tour, meine ich, mit 8 Minuten Vorsprung gewonnen hat. Mhm. Also das war schon eine absolut krasse Leistung, die die man so in den letzten Jahren auch von den beiden generell bei dieser Tour, dieses Leistungsniveau, was man in den letzten Jahren nicht gesehen hat. Und da kann man schon irgendwo von einem Radsport der zwei Geschwindigkeiten sprechen, wenn man auch immer klarstellen muss, dass das natürlich jetzt erstmal so dahingestellt sein sollte mit dem Radsport der zwei Geschwindigkeiten. Also nicht auf irgendwas bezogen sein soll, aber da sind halt einfach zwei vorne, die sind um mindestens ein Level besser als der Rest. Und der Rest, da sprechen wir von Geraint Thomas, der hat die Tour schon mal gewonnen und der ist eigentlich noch besser als damals und kann da keinen Stich machen.
Ja, da, also ich glaube, das ist jetzt so ein Fall, wo ich auch sage, ich möchte es einfach glauben wollen oder ich will es glauben können oder wie man die Formulierung auch am korrektesten macht, weil ich Wout van Aert einfach in seiner ganzen Art und wie gesagt, dass diese Geschichte, dass er im Winter den Cross durchfährt und so, das mag ich alles sehr. Andererseits kann man natürlich auch nicht umhin kommen, irgendwelche Zweifel zu haben oder es kurios zu finden oder andererseits, ich denke mir mal, Wout van Aert ist doch keine Eintagsfliege, ne? Also der macht das ja jetzt schon lang genug und hat auch schon genug, hat seine erste Tour-Etappe vor 3 Jahren gewonnen und drückt allem seinen Stempel schon so seit 2019, 18 ungefähr auf.
Absolut ist das ist ein Ausnahmefahrer, also den gibt's wahrscheinlich auch im Peloton nicht nochmal so, aber das, mir fällt es immer, wie gesagt, schwer, wenn einer rein physikalisch gesehen diese Körpermaße hat, wie Wout van Aert, dass der dann so viel besser ist als so mancher Top-Bergfahrer, ja, kann ich mir nicht so richtig immer ergründen. Aber
es ist Talent. Hoffen wir, dass es Talent ist.
Was ich klasse fand, um mal auf einen schönen Punkt dieser Etappe zu kommen. Also, wie gesagt, es hat enorm viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und wie die beiden, Pogacar und Vingegaard, sich dann sportlich einen fairen Wettkampf geliefert haben, auf allerhöchstem Niveau zwischen sich selbst. Und dann auch nach dem Sturz von Pogacar, da Vingegaard gewartet hat auf ihn im gelben Trikot, war ja auch nicht selbstverständlich, hätte ja auch weiterfahren können, und sich beide dann die Hand gegeben haben. Das ist wahrscheinlich das Bild der Tour, also dieser Tour 2022, das man noch in vielen Jahren zeigen wird.
Ja, das wäre schön. Also das wäre so ein schönes Bild, da kreiert oder die beiden kreiert haben. Entschuldigung. Und das halt auch, sag ich mal, ich musste mich letztens auch wieder im Zuge dieser Jan-Ulrich-Dokumentation hat mir jemand aus dem Freundeskreis, der vielleicht dem Radsport so ein bisschen nahe steht, ihn gerne schaut, aber auch nicht so die Ahnung hat, ne? Auch nochmal diese Szene, als Jan Ulrich nicht gefahren ist, also quasi, ne, als ja hier der mit dem Jutebeutel die Nummer, ne? Wo dann quasi wieder so durch die Blume gesagt wird, naja, er hätte fahren sollen einfach, ne? Nein, man fährt nicht. Und Vingegaard ist auch nicht gefahren. Das macht man einfach nicht. Aber das, ich glaube, für Außenstehende ist das schwer zu verstehen, dass es solche, diese nicht geschriebenen Regeln gibt und auch dran gehalten wird. Und dass es so eine Ehrengeschichte ist irgendwo. Es ist immer, ich finde, also diese Situation werde ich dann auch nochmal dem Kumpel einfach nochmal sagen hier, da wurde es genau so gemacht und das macht man einfach nicht.
Aber gut fand ich dann ja auch, dass dann sportlicher Leiter von Jumbo Visma auch im Ziel dann gesagt, dass da Vingegaard wirklich voll Anschlag bis zum Ziel gefahren ist, jede Sekunde rausholen wollte, auch im letzten Moment sich erst zum Jubeln aufgerichtet hat, weil man dann wirklich so viel Zeit wirklich auf Pogacar rausholen wollte, wie man kann. Weil man da wahrscheinlich dann auch im Hinterkopf immer noch dieses Zeitfahren von 2020 hat.
Ja, also kann ich ja verstehen. Also, ne, und morgen, die Etappe morgen, um vielleicht dann auch in den Ausblick sagen wir erst nochmal kurz den Abstand zwischen den beiden. Also sagt, oder hatten wir eben, glaube ich, schon mal 3,26 war es, ne? Ja.
Ja, und dann Platz 3, Geraint Thomas ist ja auch relativ sicher, zwar mit 8 Minuten Rückstand, aber hat auch 3 Minuten Vorsprung auf den viertplatzierten Goudou.
Ja, also das ist auch unter normalen Umständen safe, ne? Morgen wird's dann, werden die verbleibenden Sprinter oder alle, die sich für noch einigermaßen Sprintfähigkeiten haben, wahrscheinlich einen Sprint liefern. Geht auch nicht mehr, glaube ich, nicht mehr so richtig hoch am Ende, nur ein ganz kleines bisschen. Vielleicht,
wenn man gemessen ist. Also, wenn man sich das so in Cahor dieses Finale anguckt, das ist schon nochmal so eine ansteigende Zielgeraden. Vielleicht auch wieder, wenn es sich eine Mannschaft dazu sag mal, erbarmt, das Feld zusammenzuhalten, Wort von Art.
Ach ja. Ja, ich hätte jetzt eher aufs, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht noch jemand, der auch in der letzten Woche oft genug gute Beine hatte, so ein Sagan auch. Vielleicht ist das morgen sein Tag oder Matthews, wenn der nicht sich jetzt schon komplett kaputt gefahren hat. Die zwei würde ich jetzt von morgen mit auf die Liste setzen, der Fahrer, auf die man ein Auge haben kann. Und das Zeitfahren am Samstag dann ist jetzt nicht das einfachste Zeitfahren, behaupte ich mal. Also am Anfang so wellig, am Ende dann nochmal doch zwei Hügelchen mit dabei. Das sind jetzt keine Berge, ne? Das sind einmal 1,6 und 1,8 Kilometer. Aber das wäre jetzt so ein Zeitfahren, wo ich gesagt hätte, da muss Toni Martin doch am Ende nochmal ordentlich schrobeln, um zu gewinnen.
Ich glaube schon, dass es da nochmal so richtig Abstände geben wird bei 41 Kilometern und wie du gesagt hast, zum Schluss zwei solche Berge drin. Ja, dann wird sich vielleicht noch der eine oder andere wundern, was da für Abstände zustande kommen.
Aber also wir sind beide der Meinung, dass realistisch diese 3 Minuten 26 ein Polster sind, was für Vingegaard, wenn er nicht der dänischen Tradition anheimfällt, ausreichend groß ist.
Ich denke, das Einzige, was ihn halt noch stoppen kann, ist entweder ein Sturz, dass er vom Fahrrad fällt, oder Covid.
Ja, das hoffen wir alles nicht. Selbst, also klar, oder wirklich eine ganz schlimme Defektserie. Aber toi, 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 ich klopfe auf Holz, so etwas soll keinem widerfahren. Also ich möchte auch nicht, dass Gerard Thomas, so sehr ich mich für ihn noch wünschen würde, ne? Also dass die zwei Pogacar und Vingegaard sich irgendwie verfahren und er deswegen gewinnt, aber das soll nicht sein. Naja, und am Sonntag dann natürlich die Tour de Honneur nach Paris. Würde mir keiner einfallen, der da sich, ich tippe einfach mal so aus dem Blauen heraus, einfach Caleb Ewan ist da noch drin? Ja, ne? Ich habe eben den Namen irgendwo gesehen. Nicht?
Das meine ich schon raus.
Ah, ich tippe einfach mal seit langem mal wieder einen Ausreißer wird in Paris gewinnen. Das ich finde, es drängt sich keiner der Sprinter so sehr auf.
Ja, aber es finde ich fehlt so ein bisschen der Finisseur, der irgendwie. Nee, Caleb Ewan ist noch im Rennen. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Tatsächlich, ja, hat sich noch durchgeschleppt.
Okay,
dann. Es fehlt, finde ich, so ein bisschen der Fahrer dafür, der so eine Aktion wie vielleicht früher einen Vinokurov oder einen Cancellara da mal lancieren könnte.
Warte,
oder so Toni Martin.
Warte mal auf. Warte, bevor ich mich jetzt aus dem Fenster lehne und dann sagst du, ja, nee, der ist doch gestern rausgegangen. Also der macht's nicht. Warte, ich muss
mal. Vielleicht so ein Filippo Ganna am ehesten noch. Also.
Ja, den hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber gibt dir vollkommen recht, dass das einer sein kann, der das machen kann. Und zwar fährt er zusammen los und wird dann noch abgehängt von Nils Pollitt.
Ja, das wäre jemand.
Gunner, Pollitt und Matthews, die drei fahren los. Und Pollitt setzt sich durch. Das ist so meine Prognose für Sonntag. Und wenn das passiert, ich werde wahrscheinlich, also das wollte ich ja gleich noch erst, also ich werde wahrscheinlich zur Zielankunft schlafen. Muss ich gestehen. Warum, werde ich gleich noch sagen. Aber das wäre so, also das wäre jetzt meine Vorstellung. Wird wahrscheinlich nicht passieren, seien wir ehrlich. Aber ja, warum nicht? Vlasov übrigens sehe ich gerade, wo ich das Team Pura sehe. Auf Platz 9 hat sich irgendwie so gefangen auf einem gewissen Niveau, ohne dann nochmal so richtig hochzukommen. Ne? Also der hat sich so knapp unter zweistelligen Bereich dann eingependelt.
Ja, man muss ja sagen, also er ist ja eigentlich auch ein passabler Zeitfahrer, für ihn ist sogar Platz 5 noch drin.
Hätte man zwischendurch auch nicht gedacht, den hatte ich zwischendurch schon mal deutlich mehr abgeschrieben.
Er war ja auch schon eigentlich weg vom Fenster, genauso wie Luis Meintjes, aber die haben sich beide über Fluchten wieder da vorne reingefahren. Das muss man haben, sehr, sehr clever angestellt.
Wer sagst du gewinnt am Sonntag?
Ja, meinen Favoriten habe ich jetzt nicht so. Ich denke, vielleicht so ein Jasper Philipsen oder Fabio Jakobsen, der sich da, übrigens, gestern war das, glaube ich, auf der Etappe da um 5 Sekunden oder 20 Sekunden noch vom Zeitlimit reingerettet hat. Die werden heiß sein auf die Etappe und was ich mir nun wünschen würde.
Schönes Wetter.
Dass man das vielleicht so ein bisschen so wie 2012 hat, wo dann Wiggins auf den Champs-Élysées für Cavendish den Sprint angezogen hat, dass dann Vingegaard im gelben Trikot, dem grünen Trikot den Sprint anfährt.
Ja, aber ganz ehrlich, also da hat er nicht die Kraft für, von einem wird ihm wegfahren. Wenn er muss der Vingegaard aber ordentlich Tempo rausnehmen vorher, damit das gelingt. Glaubst du, das
Und dann vielleicht der Weiße noch mit sprintet, weil Pogacar ist ja auch sehr, sehr schnell im Sprint.
Ja, aber das, also dann muss ich schon sagen, dann kommen wir in die Bereiche, wo ich sage, das ist dann abgesprochen. Und sowas wird im Radsport, wird es ja niemals geben.
Oder Simon Geschke, der muss ja da noch das Bergtrikot stellvertretend tragen, gewinnt als Ausreißer auf
den. Nee, der zieht sich das kurz vor der Ziellinie aus und schmeißt es in den Dreck aus Wut. Nee, das würde der aus Respekt vor dem Trikot nicht machen, aber Verständnis hätte man fast dafür. Ja, gut, wir haben euch auf den Stand gebracht. Was jetzt die letzten drei Tage passiert, haben wir vorausgesagt. Bleibt es noch, stimmt kurz, wer möchte? Es sieht im Moment sehr, 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 also eigentlich ein Thema für den Velosnack, aber weil es in so naher Zukunft passiert, es könnte sehr gut sein, es besteht eine sehr, sehr, sehr realistische Chance, dass ich am kommenden Wochenende, sprich Samstag auf Sonntag, beim Rad am Ring 24-Stunden-Rennen vor Ort sein werde. Die genauen Umstände und so weiter werde ich im Snack berichten. Auf jeden Fall habe ich einen Startplatz als Einzelstarter kurzfristig, was ist das richtige Adjektiv, untergejubelt bekommen, kann man das so sagen? Oder wurde verpflichtet, wurde mir nahegelegt, habe ich bekommen, wurde gefragt, irgendwie die Mitte von allem ist es. Und deswegen werde ich an dem Samstag als Einzelstarter voraussichtlich, es besteht noch eine ganz kleine Unabwägbarkeit, aber es kann gut sein, dass ich da am Samstag am Start stehen werde. Wenn ihr also einen Einzelstarter mit einem Bike Components Trikot, denn ich starte natürlich für Bike Components, dort sehen werdet, dann sagt bitte nett Hallo. Ich werde wahrscheinlich hoffentlich so wenig wie möglich bei unserem Bike Components großen Feldlager sein. Weil wenn ich da wäre, würde ich ja nicht fahren und dann würde ich irgendwie auch meinen Job nicht machen. Also das Thema verfehlt, wenn es eine Abi-Klausur wäre. Ich weiß nicht, ob ich auf der Startnummer meinen Namen haben werde, da ich ja den Platz übernehme und ob das noch gedreixelt wird, wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, wenn ihr da jetzt jemanden seht, wo hinten drauf ein anderer Name steht, dann kann es trotzdem sein, dass ich das bin. Ihr werdet mich wahrscheinlich am ehesten daran erkennen, dass ich der Einzige bin, der bei diesem Rennen eine Einfachübersetzung fährt. Und dann noch einen alten, den räudigen Surly-Stahlrahmen. Also wenn ihr ein schwarzes Surly-Einfachantrieb auf der Strecke seht und ihr möchtet kurz Hallo sagen, dann seid eingeladen dazu. Auch wenn ich Kopfhörer vielleicht drauf habe, nachts oder so, um mich ein bisschen abzulenken. Sagt einfach Hallo, Stichwort wieder home, dann weiß ich, dass ihr jetzt aufgrund dieser Aussage hier euch meldet und dann freue ich mich auf jede Aufmunterung und werde mit Sicherheit auch eine kleine Aufmunterung zurückgeben. Und habt jetzt alle noch viel Spaß beim Rest der Tour. Den werden wir hoffentlich auch haben. Und dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen.
Jo, denke ich auch.
Ja, gut. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und macht es gut. Tschüss.
Tschüss.